Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin, die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
Moin moin und herzlich willkommen zur 187. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris. Und bei mir sind natürlich Pascal.
Moin moin.
Und André.
Hallo.
Und wir gehen heute gemeinsam zurück in unsere tiefste Kindheit. Eine Zeit, in der die Straße, in der man wohnte, noch die ganze Welt für einen war, als man mit seinen Freundinnen und Freunden kleine Abenteuer erlebte, die sich viel größer anfühlten, als sie eigentlich waren. Als man gefühlt noch alle Nachbarn und deren Tiere mit Namen kannte, als wir mit unseren BMX- oder Mountainbike-Rädern durch die Gegend gefahren sind, als wir Dummheiten gemacht haben und vor allem eine Zeit, in der wir uns um Themen wie Corona, Terrorismus, Wahlen und Politik keine Gedanken machen mussten. Unser heutiger Film führt uns zurück in diese Zeit, heute bei Devils and Demons, J.J. Abrams, Super 8. Und los geht es nach dem Intro.
To get you, Barbara. They're coming for you.
Ja, meine Herrschaften. Ich weiß ja, bei dir, Pascal, du bist ja sehr anfällig für solche Filme. Deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, weil ich ja wusste, dass du den Film noch nicht gesehen hast. Und ich weiß ja, dass du so Sachen wie Stranger Things und alles, was so ein bisschen auch so auf Retro und was so 80s-mäßig abgeht, auf dieser Welle mitschwimmt, dass du da so ein Faible für hast.
Das stimmt. Ich absolut. Ich habe, ich war und bin nach wie vor, ob der, ich würde behaupten, anhaltenden 80s, ich nenne es mal so abgedroschen 80s Mania oder dem 80s Retro-Hype, ich bin dem immer noch sehr glücklich und sehr positiv gegenüber eingestellt. Also ich weiß ja auch, dass es mittlerweile schon einigen Menschen ein bisschen auf den Keks geht und dass es jetzt vielleicht auch mal ein bisschen, die Zeit ist vielleicht mal ein bisschen vorbei zu sein, aber aus Gründen, die ich jetzt irgendwie nicht logisch erörtern kann, aber die halt einfach so sind, freue ich mich immer noch über alles, was so in der Richtung erscheint. Stranger Things, ich muss jetzt ja auch an, korrigiert mich, ich glaube, der hieß Summer of 84.
Ja.
Mhm. Das war auch quasi Stranger Things the Movie. Dann natürlich die beiden S-Verfilmungen, die ja auch absolut in diese Kerbe schlagen. Ja, das ist alles Wohlfühlfutter für mich. Und als ich dann tatsächlich, ich hatte bei Super 8 immer mal im Hinterkopf, dass es den Film gibt. Und dass es so eine frühe Abrams-Produktion war oder vergleichsweise frühe. Aber ich hatte jetzt nie wirklich auf dem Schirm, dass der auch damals schon so, also ich wusste vergleichsweise wenig über den Film und hatte nicht auf dem Schirm, dass er ja auch so arg in diese Kerbe schlägt. Auch wenn er jetzt 79 spielt. Aber ja, genau. Nichtsdestotrotz habe ich mich dann, als du mir davon erzählt hast, doch sehr drüber gefreut, ja, jetzt noch so einen Film sehen zu dürfen.
Fabelhaft. Ich bin gespannt, ob ich dich von meiner Faszination überzeugen konnte. Das werden wir gleich herausfinden. André, es ist ja kein Geheimnis, Super 8 ist ja mitproduziert von Steven Spielberg und ist natürlich auch eine Hommage von J.J. Abrams an die ganz großen Steven Spielberg-Filme, an die wir uns alle erinnern können, sei es E.T., sei es Jurassic Park, aber natürlich auch andere Coming-of-Age-Filme, Stand By Me zum Beispiel ist ein gutes Beispiel und hier natürlich auch ganz groß, vor allem audiovisuell, eine Anlehnung an Close Encounters of the Third Kind. Das sind ja alles so Filme, die wir zwar jetzt nicht unbedingt bei Release mitbekommen haben, aber mit denen wir ja trotzdem in unserer Altersgruppe so Anfang, Mitte der 90er Jahre ja aufgewachsen sind. Und ich muss immer wieder gestehen, dass das so eine, zumindest was das Mainstream- und Blockbuster-Kino angeht, schon eine Zeit ist, die ich auch so ein bisschen vermisse. So Filme, die so eine gewisse Magie ausstrahlen. Das hat man aus meiner Sicht bei all den guten Filmen, die auch heutzutage erscheinen, irgendwie nur noch ganz selten. Und wie geht's dir da? Ist das auch so etwas, was du vermisst heutzutage?
Ja, ich stelle mir bei sowas immer die Frage halt, ist es wirklich nur die Magie oder ist es halt auch wirklich immer ein Stück weit die Nostalgie, die halt mitschwingt? Also, wenn wir die Filme jetzt von früher gar nicht kennen würden, würden wir das genauso sehen. Also hätten wir sie nicht damals schon irgendwie gesehen, würde man sich dann nicht an ein Stück weit Kindheit, Jugend zurückerinnern, hätten wir dann die gleichen Gefühle gegenüber diesen Filmen. Das frage ich mich immer so ein bisschen dabei. Aber generell, klar, ist diese Machart von Filmen heute, oder sie werden nicht mehr so gemacht, und wenn sie so gemacht werden, dann werden sie so gemacht wie früher. Und dann ist es immer so eine Art Abklatsch oder Verbeugung oder wie man immer dann es nennen möchte oder wie immer man es dann nach dem Film bewertet. Aber diese Art, Filme zu drehen, dieses, ja, wie kann man es sagen, diese Coming-of-Age-Filme aus der Generation, eben Stand by Me und Co., die hatten ja auch so eine gewisse, so eine Unbedarftheit. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass heutzutage diese Unbedarftheit nicht mehr existiert, weil irgendwie die Welt einfach so weit fortgeschritten ist heutzutage, dass diese Unbeschwertheit, das klingt irgendwie total depressiv, aber auch selbst für die Jugend nicht mehr so irgendwie existiert wie früher, habe ich das Gefühl. Also ja, alle sind schon irgendwie so weit educated, auch mit Internet und so weiter. Und dieses typische Jugendlebensgefühl, wir machen einfach nur, was wir wollen und, keine Ahnung, ziehen durch die Lande und machen halt, erleben Abenteuer, das passiert irgendwie nicht mehr so richtig. Also es ist einfach nicht mehr der Zeitgeist der heutigen 2000er Zeit. Und ich glaube, deswegen ist es einfach nicht mehr so möglich, diese Filme heute noch genauso abzubilden. Aber vielleicht gerade deswegen sehe ich die an sich gerne, weil es nochmal so irgendwie so eine andere Zeit erinnert, die irgendwie ein bisschen vorbei ist. Nicht nur für uns, sondern gefühlt irgendwie für alle. Und ja, also von daher mag ich das eigentlich ganz gerne, weil das wie so ein Throwback heutzutage ist, ein Throwback-Genre.
Ja, ich glaube, ich gebe dir da vollkommen recht. Gerade, also ich kann es mir zumindest nicht vorstellen, dass Kinder und Jugendliche noch so unbedarft oder halbwegs unbedarft aufwachsen wie wir. Also ich glaube schon, dass man heute viel früher in Kontakt kommt, eben durch die neuen Medien mit eben solchen Themen, wie ich sie eben angesprochen habe. Und wir damals da noch so ein bisschen befreit vor waren, würde ich sagen. Aber ich bin sehr gespannt, wie wir gleich feststellen werden, wie Super 8 dieses Gefühl von damals versucht, nochmal wieder zu beleben und ja, und wie das Ganze gelingt. Finde ich zunächst mal die üblichen Fakten. Auf Letterboxd hat der Film eine Durchschnittswertung von 3,4 von 5. Auf der IMDb 7 von 10, ist freigegeben ab 12 Jahren. Sprich, ihr könnt euch Digitalversion, DVD, Blu-ray, jetzt auch vor kurzem die UHD erschienen, könnt ihr euch bedenkenlos kaufen. Der Film läuft 112 Minuten und ist am 10. Juli 2011 in den US-Kinos gestartet. Mit einem Budget von 50 Millionen Dollar hat er 260 Millionen Dollar eingespielt und hatte damals, das wirkt auch schon fast viel älter als 10 Jahre her, Konkurrenz durch Filme von X-Men First Class, Green Lantern und, jetzt muss ich gerade überlegen, war es Hangover 2 oder Hangover 3?
Zwei,
ne? Genau. Das wirkt echt schon viel länger her, finde ich, als 2011. Gerade Green Lantern. Krass. Aber war so. Das zweifeln wir jetzt mal nicht an, was ich daraus gesucht habe. Regie geführt hat J.J. Abrams, das haben wir eben schon gesagt. Der hat ziemlich, ja gar nicht so viele Filme eigentlich gedreht als Regisseur, aber dafür natürlich große Blockbuster wie Star Wars Force Awakens, Star Wars Rise of the Skywalker, dann die ersten beiden Teile vom Star Trek Reboot, Mission Impossible 3, hat aber natürlich auch andere Sachen produziert, Cloverfield, die so die ganzen, ich glaube, ja, die ganzen letzten Mission Impossible Teile, aber natürlich auch Serien wie Lost, die auf ihn zurückzuführen sind. Im Cast viele Jungdarsteller, können wir später ja auch nochmal, glaube ich, einen guten Vergleich zu aufstellen zu Sachen, die Pascal schon genannt hat, zu S zum Beispiel oder zu Stranger Things, wie sich da unsere heutige Besetzung schlägt. Wir haben Joel Courtney dabei, der hat ja vor kurzem auch in Empty Man mitgespielt. Hast du ihn da erkannt, André? Ich habe den Film ja noch nicht gesehen.
Nee, ich habe das auch erst beim Durchschauen des Casts gemerkt und nee, erkennt man nicht mehr. Dazu liegen, glaube ich, einfach zu viele Jahre dazwischen vielleicht. Habe ich es beim Schauen nicht gemerkt.
Ist halt auch krass, ne? Wenn man jetzt so guckt, ich meine, der Film ist von 2011, Joel Courtney ist jetzt halt auch schon 25 Jahre alt, ne?
Ja, ja, eben. Das, und ich glaube, das einfach, dass ich habe ihn auch nicht auf dem Schirm gehabt vielleicht, aber rein optisch auch, glaube ich, einfach zu viele Jahre dazwischen, um direkt zu sagen, ah ja, guck mal.
Wie man natürlich immer erkennt, und sie scheint ja jetzt schon irgendwie gefühlt zeitlos zu sein, ist Elle Fanning, die, ich will jetzt nicht sagen, das wäre ein bisschen dissig, wenn ich jetzt sage, die begabtere der beiden Fanning-Geschwister, aber ich finde sie zumindest toller als ihre Schwester. Wir haben sie auch schon mal im Podcast gehabt, bei The Neon Demon zum Beispiel, aber sie hat auch in anderen tollen Filmen mitgespielt, wie Somewhere, The Beguiled oder Teen Spirit. Dann haben wir Kyle Chandler dabei, der immer so ein bisschen unterm Radar ist, meiner Meinung nach, obwohl er ein ziemlich guter Schauspieler ist. In den letzten beiden Godzilla-Filmen hat er mir gespielt, Wolf of Wall Street, Manchester by the Sea, aber vor allem ist er bekannt geworden durch die, vor allem in den USA, sehr erfolgreiche TV-Serie Friday Night Lights. Ansonsten haben wir Ron Eldert dabei, den hatten wir ja vor kurzem erst bei Ghost Ship, ne? und Noah Emmerich, den dürften die meisten als Fake-besten Freund von Truman aus der Truman-Show auch kennen. Ansonsten hat er noch in Warrior und Last Action Hero mitgespielt. Pascal, was sagt uns denn der Verleih Paramount, worum es in Super 8 grob geht?
Steven Spielberg und J.J. Abrams produzierten gemeinsam diesen außergewöhnlichen Science-Fiction-Film, der von Jugend, Geheimnis und Abenteuer erzählt. In Super 8 filmen 6 Jugendliche zufällig ein Zugunglück und entdecken später, dass während des Unfalls eine mysteriöse Kreatur entkommen ist. Die Suche nach ihr gerät zum gefährlichen Abenteuer, noch geheimnisvoller wird es jedoch, als die 6 herausfinden, was die Kreatur vorhat.
Ja, die 6 ist auch interessant. Ursprünglich waren es mal 8, was auch zum Titel passen würde. Super 8. So hat er jetzt nur noch eine halbwegs passende Bedeutung. Damals im ursprünglichen Skript hatte er noch eine mehrfache Bedeutung sozusagen. Aber ich finde es hier interessant, du hast es ja schon gesagt, wir haben es ja eben auch schon kurz besprochen, Steven Spielberg ist hier dabei mit seiner Produktionsfirma, genauso wie J.J. Abrams mit seiner Produktionsfirma. Und es wurde ja gerade häufig im Kontext mit diesem Film auch gesagt, ja, das ist ja nur eine Anspielung und der zeigt ja alles nur, was Spielberg auch schon früher gezeigt hat und Rip-Off und so weiter. Dabei muss man sich halt auch ein bisschen damit beschäftigen. Also der Film ist halt mitproduziert von Steven Spielberg und es war die ganze Zeit von vornherein auch die Absicht von Abrams, diesen Film ganz klar als Hommage auch zu deklarieren an die großen Filme von Spielberg, wie eben auch die Goonies, die wir eben noch nicht genannt haben, E.T., die unheimliche Begegnung der dritten Art und solche Filme. Und deswegen würde ich das dem jetzt Super 8 auch erstmal nicht vorwerfen, André.
Nee, gebe ich dir vollkommen recht. Also, ich finde immer, wenn man auch Spielberg hört, das ist ja wieder das Überleitung zu dem, was wir eben gesprochen haben, kommt ja auch immer so eine Erwartungshaltung mit, ne? Also bei mir zumindest, und ich glaube bei vielen anderen Hörerinnen und Hörern auch, weil er hat nun mal mit dieser Ära, über die wir geredet haben, eben diese unbeschwerte Filmära gefühlt, ja mitgeprägt. Und wenn du jetzt heute natürlich irgendwie einen Spielberg da mit drin hast, auch wenn es nur Produzent ist, finde ich, hast du immer so direkt so eine Erwartungshaltung eben an die alten Amblin-Zeiten und das muss dann irgendwie diesen Zeitgeist und die Magie des Ganzen mitschwingen lassen. Aber natürlich sitzt hier jemand anders auf dem Regiestuhl, der natürlich in der Zeit damals noch nicht aktiv war, wo man dann natürlich immer mal schauen muss, okay, schafft denn auch so ein Abrams irgendwie das heutzutage so umzusetzen? Aber wie gesagt, ich finde immer, wenn das ist ja wie bei Ready Player One irgendwie.
Ja.
Da hatten ja auch irgendwie alle die mega Erwartungen. Und ich finde immer wenn Spielberg an irgendwas beteiligt ist, wo es halt auch um Kinder geht und gerade eben diese abenteuerlichen Themen, da schwingt natürlich direkt die mega Erwartung mit, dass jetzt wieder die alten Zeiten aufleben lassen. Und das ist meistens, geht es nämlich nach hinten los. Deswegen auch bei Super 8 damals habe ich mich davon jetzt mal nicht so einlullen lassen. Aber wie gesagt, ich glaube, das geht vielen so, dass viele mit Spielberg direkt erstmal diese Assoziation haben. Das muss jetzt was werden.
Ja, und er war ja auch tatsächlich ein bisschen mehr beteiligt, als die meisten wahrscheinlich wissen. Also er war auch tatsächlich sehr viele Male auch am Set vor Ort und hat auch ein paar Sachen, also bei vielen Dingen Abrams einfach auch am Set unterstützt. Und die beiden haben auch gesagt, dass sie, also Abrams sowieso noch nie so viel Spaß bei einem Dreh hatte und selbst Spielberg hat gesagt, dass ihn das an die guten alten Zeiten auch erinnert hat. Interessant war es, als der Teaser und als der Trailer rauskam, damals haben die Leute noch spekuliert, dass das ein Prequel sein könnte zu Cloverfield. Das fand ich tatsächlich auch noch interessant. Mhm. Da musste J.J. Abrams auch direkt intervenieren und sagen, nicht alles, was er jetzt irgendwie dreht oder macht, hat irgendwas mit Cloverfield zu tun.
Das dachten die Leute ja ständig, ja, bei allem ja. Irgendwie. Oh, das ist der neue Cloverfield, das ist der neue Cloverfield, ja. Ja, nur irgendwie, Leute, was auf das mein Funfact noch käme, aber das greife ich jetzt vor, ich böser Mensch. Der einzige Funfact dabei ist, dass das Monster vom gleichen Mensch designt wurde.
Ja, hat auch tatsächlich so ein bisschen Ähnlichkeit. Sieht besser aus hier, finde ich, aber hat so von der, wie sagt man, so von der Körperlichkeit, von der Physis durchaus ein paar Ähnlichkeiten, finde ich.
Ja, definitiv, ja. Auch von den Armen her und so.
Ja. Ja, lass uns mal in den Film einsteigen. Vielleicht das Interessanteste gleich vorweg und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn man immer sagt, oder wir haben es ja eben selber schon gemacht, so auf diese 80s Retro-Mania aufspringt. Der Film spielt halt 1979 und hat deshalb eigentlich auch gar kein 80s-Setting. Und das sollte man nicht außer Acht lassen dabei, auch wenn er natürlich fast ein 80er-Jahre-Film sein möchte.
Darf ich dich dazu, weil ich mir auch darüber Gedanken gemacht habe und da auch in vielen Rezensionen immer gelesen habe, dass es ja halt eigentlich kein 80s-Film, oder es ist natürlich, es ist kein 80s-Film, aber ich habe auch mal drüber nachgedacht und ich muss mich da immer so ein bisschen von dieser Idee frei machen, dass quasi so, wenn im Kalender dann am 31.12.79 quasi der Uhrzeiger auf die 12 geht, dass dann quasi an dem Tag alle angefangen haben, Dauerwelle zu tragen, nee, und halt so die 80s.
Doch, doch, 80s genau so. am Silvesterabend oder am Neujahrstag ist die Disco-Ära für beendet erklärt worden.
Ja, das ist halt, ich denke halt auch immer ganz oft so, ist halt Quatsch, ne? Also so ein Film, der 82 rauskommt, ist näher an einem Film von 79 als einem Film von 89. Das ist jetzt natürlich trivial, aber ich finde, deswegen ist das, finde ich, irgendwie zu vernachlässigen.
Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel, ja, guck dir mal Lost Boys an und guck dir Halloween an. Halloween ist von 78, der ist quasi hier ein Jahr vor dem Setting dieses Films. Den würdest du ja nie und nimmer irgendwie schon als 80er-Jahre-Film bezeichnen, weil der natürlich stilistisch auch gar nicht da reinspielt.
Genau.
Aber der Film, das können wir ja schon mal vorweg sagen, der geht ja auch mit seinem Setting, würde ich mal sagen, wenn wir da jetzt so Vergleiche aufstellen, wir haben ja jetzt auch aktuell vor kurzem alle die Fear Street-Reihe auf Netflix gesehen, die einem ja wirklich überschütten sozusagen dann mit 80s-Songs oder mit popkulturellen Referenzen. Ich finde, das macht der Film hier wirklich sehr gekonnt und dezent. Also ich glaube, es laufen, ich glaube, Easy von den Commodores, der aber auch viel älter ist als 1979, läuft da einmal, und My Sharona, und das sind auch so die einzigen Songs, die da so eine Rolle spielen, also der überschüttet uns jetzt nicht irgendwie mit Songs aus dieser Zeit, was ich eigentlich ziemlich clever finde, weil er so gar nicht erst in die Falle, so gar nicht Richtung Falle geht, die er tappen könnte, Pascal.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin da ehrlicherweise, also ich bin nicht gespannt, also ich fände es mal ganz interessant zu sehen, wie der Film jetzt, also heute umgesetzt werden würde, weil ich hatte auch das Gefühl, der ist ja diesem Hype, oder was heißt dem Hype, aber dem Wiederauferleben dieser 80er-Jahre-Ästhetik, was wir jetzt halt so sehr gerne in all diesen Retroproduktionen sehen, dem ist der Film ja eigentlich ein paar Jahre voraus.
Ja.
Und deswegen weiß ich nicht, ob das heutzutage nicht auch dann anders wäre, weil zugegebenermaßen die Fear Street-Filme das auch durchaus ein bisschen übertreiben. Aber so jetzt, wie es in Stranger Things macht, wo halt einfach, denke ich mal, auch rausgefunden wurde, dass dadurch, dass es jetzt auch so populär ist, dass vergleichsweise erfolgsversprechend ist, wenn man halt immer wieder ganz doll auf diesen Knopf drückt und so quasi alles audiovisuell und thematisch halt mit diesen Referenzen vollballert. Nichtsdestotrotz, dadurch, dass das jetzt halt auch gerade so omnipräsent ist, fand ich es aber auch charmant und finde es auch gut, dass der sich da ein bisschen zurückhält.
Ja, finde ich auch. Wir werden ja bestimmt gleich noch auf ein paar Referenzen zu sprechen kommen, die der Film dann natürlich dann doch noch nutzt und mitnimmt. Aber zunächst zurück zur Story. Also wie gesagt, wir sind im Jahr 1979 und die Mutter des jungen Joe ist bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen und das sorgt dafür, dass er nun von seinem bis daher eher nicht so interessierten Vater allein erzogen werden muss. Und Joes Vater ist der Hilfs-Sheriff in der Kleinstadt, in der der Film spielt. Das ist die fiktive Stadt Lillian im Staat Ohio. Und gemeinsam mit seinen Freunden, jetzt muss ich erstmal überlegen, Charles, Ryan, Martin und Preston, genau, will Joe quasi einen eigenen Zombie-Film drehen. Und für die weibliche Hauptrolle haben sie das Nachbarsmädchen Alice gewonnen. Und hierdurch entsteht auch schon ein Teil des Hauptkonflikts des Films, denn Joes verstorbene Mutter hat quasi in ihrer, ja, an ihrem Todestag die Schicht von Alice Dad übernommen, weil der, glaube ich, irgendwie, ja, so krank gemacht hat, weil er, glaube ich, betrunken war oder so. Und dann deswegen die Schicht abgegeben hat an Joes Mutter und sie dann dabei verstorben ist, beziehungsweise verunglückt ist. Und darauf kommen wir später nochmal zurück. Alice holt dann die Jungs abends, also im späten Abend, mit dem Auto ab, welches sie eigentlich noch nicht steuern darf, aber sie fährt es einfach, weil ihr Vater davon eh nichts mitbekommt. Und gemeinsam fahren die Jungs und das Mädchen dann zum Drehort. Das ist ein, ja, so ein bisschen außerhalb gelegener Bahnhof. Und der Dreh verläuft eigentlich auch erstaunlich gut, muss man sagen. Aber dann wittern die Kids plötzlich den großen, heute würde man sagen, den großen Money-Shot, als ein Zug sich dem Bahnhof nähert und der Zug sozusagen durchfährt durch den Bahnhof. Und das würde natürlich passenderweise die den Film aufwerten, wenn man natürlich so in Anführungszeichen so einen Spezialeffekt oder noch so einen Aufwand sozusagen dahinter hätte. Aber der Zug rast mit enormem Tempo durch den Bahnhof und plötzlich stellt sich ihm ein Pickup entgegen. Und dann ist die Katastrophe quasi schon vorprogrammiert. Es gibt eine gewaltige Explosion, gefolgt von vielen kleinen und dann wieder größeren Explosionen. Alles ist zerstört. Aber es stellt sich die Frage, was ist da eigentlich passiert? Und ja, was ist uns bis dahin so alles aufgefallen? André hat es vorhin schon so ein bisschen vorweggenommen. Wir haben ja schon in den Title Cards das Symbol von Amblin Entertainment, also Steven Spielbergs Produktionsschmiede, die er quasi 1970 ja ins Leben gerufen hat. Und da, das, du hast es vorhin quasi schon so gut gesagt, da hat man natürlich auch schon gewisse Erwartungen an den Film. Und ich finde gerade so diese ersten 10, 15 Minuten bestätigen das auch vollkommen. Also wir haben zum einen natürlich viele, ja, popkulturelle, aber so dezente Anspielungen, eben nicht so, wie wir es eben schon gesagt haben, so on the nose, wie bei Stranger Things, sondern es hängt da einfach mal, das habe ich ja quasi eben auch schon angedeutet, ein Halloween-Poster im Kinderzimmer. Mhm. Aber dann gibt es natürlich auch später, also so ganz befreit ist der Film nicht. Ihr erinnert euch vielleicht daran, als, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ich glaube, das war der Typ aus dem Fotoladen, ne? Nee, der aus der Tankstelle, der von seinem Walkman dem Sheriff berichtet. Das ist halt so ein bisschen so, wenn sie zeigen, so wie sie, als wenn sie zeigen, guck mal, das ist ein Gameboy, das ist ein Videospiel für unterwegs.
Das hier, gab mal, das es ist, früher.
Ja, das hier ist ein Walkman, das kann Musik unterwegs abspielen, wussten sie das schon, Sheriff? So, na, davon, also so ganz kann sich der Film nicht befreien, aber ich finde, wie gesagt, der macht das echt auf eine ganz dezente Art und Weise. Wir haben ja später noch ein paar Anspielungen so an Romero-Filme zum Beispiel, kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen, aber André, ich finde, das geht hier wirklich gut durch, oder? Das ist nicht so, dass hier alle paar Sekunden irgendwie ein Quote fällt oder irgendwas, eine Anspielung genannt wird oder irgendwie 20 Poster dort im Kinderzimmer hängen, wo man sagt, ah, guck mal da, ah, guck mal da. Darauf verlässt sich der Film nicht.
Nee, stimmt. Das hat mir auch gut gefallen bei dem Film. Also, wie du sagst, der macht das relativ organisch und glaubhaft. Ich mag den einfach auch ganz gerne. Da wird ja also quasi die Ausgangssituation ja innerhalb von so wenigen Sekunden oder Minuten klar gemacht. Also man sieht ja am Anfang ja dieses Schild von wegen in dieser Fabrik, wo eben die Mutter gestorben ist, von wegen so letzter Unfall irgendwie, eher vorher irgendwie so 30 Tage her oder was da vorher stand, dann hängen sie es halt oben, dann so letzter Vorfall, ja, einen Tag her so, als sie so damit umsteigen, dieser klassische Trope, dass man in Fabriken halt den letzten Unfall so kenntlich macht und das ist, dieser Unfall ist halt dann eben leider hier die Mutter des Hauptdarstellers und ja, wie sie halt dann die Kids einführen und dieses Kleinstadt-Trubelleben, ja, so erstmal darstellen, das mag ich total gerne.
Allein schon, dass es eine Kleinstadt ist, das ist halt schon wieder typisch quasi Spielberg. Das ruft ja quasi schon dieses magische Gefühl des 80er-Jahre-Kinos wieder hervor. Ne? Das ist eben nicht, es könnte ja auch in New York spielen, aber nein, es ist so diese Stephen King-Vorstadt, die ja auch eben Spielberg in vielen seiner Filme so präsentiert.
Ja, ja, absolut. Also der Film würde ja auch in der Großstadt überhaupt nicht funktionieren. Also auch wie er dann später sich ausspielt, das würde ja eher mitten in New York überhaupt nicht richtig funktionieren. So, von daher ist das Setting auch dann dahingehend dankbar. Und ja, wie gesagt, wie man dann erstmal die Charaktere kennenlernt, erstmal grob zumindest, ne, reingeworfen, es sind ja relativ viele, auch diese Kids-Gruppe, man erstmal so von jedem auch kurz so die, sag ich mal, ganz grob die Charaktereigenschaft lernt. Ja, der eine ist halt irgendwie Regisseur oder möchte halt Regisseur werden. Der andere zündet halt alles an und sprengt alle 5 Sekunden Feuerwerkskörper in die Luft und so. Also jeder kriegt erstmal so ein kurzes Framing, was erstmal ganz grob zur Charakterisierung eben reicht. Das finde ich echt ganz gut gelöst. Ohne dass man jetzt da so tief reingeht, das kommt dann eben später nach und nach. Aber das finde ich gut. Und ja, natürlich die Thematik an sich, dass die halt einen Film drehen wollen. Oder halt zumindest vor allem eben wie heißt er?
Charles
ist das, ne, genau. Weil er halt einen Film einreichen will für so einen Contest, eben für so einen Filmwettbewerb. Und das ist halt natürlich ein cooles Aufhängerthema, um dann quasi diese Filmmagie auch nochmal im Film auch noch zu thematisieren aktiv. Das ist natürlich schon cool und auch wie ernst sie das nehmen oder wie vor allem eher, wie ernst er das Thema nimmt, so richtig mit Proben nochmal und am Bahnhof da und erstmal nochmal quasi kalt üben, bevor es dann eben ohne Skript und ohne Dialogbuch weitergeht und so. Das mag ich halt gern, wie ernst sie dieses Filmthema im Film auch irgendwie nehmen. Und das charakterisiert sie ja auch ganz gut irgendwie.
Also mit schönen Kleinigkeiten. Ich mochte es zum Beispiel, wie er dann einfach zu Martin sagt, du, ich hab dir noch was ins Skript dazu geschrieben. So einfach so Kleinigkeiten, wie das quasi bei so einem echten
Dreh auch wäre. Passieren würde. Ja, genau, ja. Genau. Ja, das ist ganz gut. Oder halt der, wo der eine dann mal Statist sein soll und das Telefon halten soll.
Ja.
Wo, und der dann aber so ergriffen ist von von Alices Spiel, dass er auch vergisst, das Telefon zu bedienen und so. Das ist echt total niedlich. Das mag ich richtig gerne. Also der Anfang stimmt schon sehr, sehr gut ein. Da gibt's nichts. Also da kriegt man schon wirklich eigentlich das, was man wirklich erwartet.
Um mal bei der Figurenzeichnung so ein bisschen zu bleiben, es ist ja letztendlich auch so, dass natürlich kann man immer sagen, das sind klischeehafte Figuren, aber letztendlich kennt die doch irgendwie auch jeder aus seiner Kindheit. Ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel so Preston haben, das ist so einer, der ist immer mit dabei, aber irgendwie, wenn es drauf ankommt und es vielleicht gefährlich werden könnte, dann ist er vielleicht doch nicht mehr so mit dabei, also ist ein klassischer Mitläufer. Dann hast du, das finde ich auch smart gelöst. Normalerweise wäre die Figur Charles in vielen anderen Filmen wäre ein Comic Relief. Weil klar, er ist mehrgewichtiger, er hat ein bisschen mehr auf der Waage sozusagen und das macht ihn für die meisten Filme zum Comic Relief. Hier ist er ja eigentlich der Anführer der Truppe. dann haben wir Carrie, der halt so, der quasi immer was anstellt. Hier in dem Fall ist er ja quasi ein Pyromane, wenn man so will. Und die kennen wir auch alle. Das sind die, die immer die gefährlichen Sachen machen, die da irgendwie nicht warten und sich nicht abstimmen, die sofort loslegen. Und dann hast du eben Joe als Hauptfigur, der so ein bisschen, ja, sehr melancholisch ist, auch so sehr ängstlich ist, zumindest am Anfang des Films. Also er macht ja dann auch wieder seine Veränderung durch seine charakterliche, zum Beispiel, er wird dann mutiger zum Beispiel. Aber er ist auch so ein bisschen das Sorgenkind so der Gruppe. Und von daher, das funktioniert irgendwie ziemlich gut. Und ich finde, das macht irgendwie im Kontext auch Sinn. Also Abrams hat ja auch das Drehbuch geschrieben, Pascal. Und er war eben 1979 13 Jahre alt. Und zwar damit vermutlich genauso alt wie die Figuren im Film. Und ich finde, dadurch wirkt es doch ziemlich authentisch. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich fand alle Figuren irgendwie auf ihre Art und Weise sehr sympathisch, charismatisch. Gibt natürlich durchaus mal den einen oder anderen nervigen Moment oder irgendeine Entscheidung, die vielleicht falsch getroffen wird. Aber es sind letztendlich immer noch Kinder und die können auch mal bescheuerte Entscheidungen treffen.
Ja, also sympathisch, charismatisch, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich finde auch, oder ich würde auch sagen, dass die Figuren auf jeden Fall schon natürlich irgendwo ihre Stereotype haben, die sie bedienen, mag aber auch, wie der Film hier damit spielt. Du hast es eben schon gesagt, zum Beispiel, dass der Charles, dass der halt wirklich einfach nicht nur so das, das Comic Relief übernimmt, sondern halt hier wirklich quasi der ist, der den Ehrgeiz mit an Bord bringt und der hat Bock hat, irgendwie was Geiles auf die Beine zu stellen und eigentlich die anderen in Anführungszeichen jetzt nicht Mitläufer, aber so die Partner sind. Und dann fand ich es auch super sympathisch, dass der Joe, also unser Hauptkind, nenne ich es mal, also die Hauptfigur, dass er halt nicht der Lead-Schauspieler in diesem Filmensemble ist, sondern das Make-up macht und halt so Kleinigkeiten. Das fand ich tatsächlich auch ganz witzig. Das hat mir gut gefallen. Und ja, doch, sonst bin ich auch dabei. Die Kids sind super. Ich finde die auch alle, ja, glaubwürdig genug. Ich meine, das gehört ja auch dann zu so einem Film dazu, der sich ja ganz offensichtlich auf die, die Filme von Spielberg damals bezieht, dass die Kinder dann natürlich auch in die Rolle von Erwachsenen schlüpfen. So. Das heißt, du willst ja auch dann quasi den Kindern folgen und die machen dann irgendwann nicht mehr Kindersachen, sondern die fangen an, Erwachsenensachen zu machen, sag ich mal so blöd. Und das ist dann halt, glaubwürdig hin oder her auf jeden Fall so gut dargestellt, als dass man denen das jetzt abkauft. Also ich finde das gut gemacht.
Ja, und dann haben wir ja noch Alice, eben gespielt von Elle Fanning, die natürlich dieses Gefüge, wir kennen es wahrscheinlich auch alle aus unserer Kindheit, wenn du dann eben in so einer Jungsgruppe bist und dann kommen irgendwie ein oder mehrere Mädchen dazu, die bringen natürlich das Gefüge auch so ein bisschen durcheinander, die lassen vielleicht Freundschaften sich verändern, die bringt vielleicht auch Freundschaften auseinander oder lassen neue Freundschaften entstehen. Eifersüchteleien lassen sie häufig entstehen. Hier ist es ja auch so ein bisschen so, dass früh klar ist eigentlich, dass Alice sozusagen mit Joe die beiden sehr, ja, doch schon sich früh ineinander verknallen, sage ich jetzt mal, so wie wir es früher gesagt haben. Aber du hast es eben auch, dass Charles zum Beispiel ja auch sich verguckt hat in Alice und so weiter und dass das ja durchaus auch ein paar Konflikte mit sich bringt. Aber auch hier mag ich es, dass der Film daraus kein großes Drama macht. Auch das macht er sehr, sehr smart, dass er diese Feel-Good-Vibes in dieser Gruppe aufrechterhält über den ganzen Film. Und das mochte ich auch tatsächlich sehr gerne. Er hat natürlich auch ein paar ja, Sachen, über die wir jetzt, glaube ich, ein bisschen streiten oder diskutieren könnten. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber der Film hat hier natürlich auch eine sehr, sehr große Action-Sequenz mit dieser Zugexplosion oder der Kollision von Zug und Pickup. Und da streiten sich die Leute drüber, die eben sagen, dass Super 8 hier ein bisschen übertreibt, was die Action-Szenen angeht. Das ist hier natürlich absichtlich so gemacht. Das hat Abrams auch gesagt, dass sie das als Hommage an die Katastrophenfilme und frühen Science-Fiction-Filme der 70er Jahre eben extra völlig übertrieben haben. Also man hat zum Beispiel auch dieses komplette Setting, also man hat das tatsächlich draußen gedreht in der Nacht und nicht vor Greenscreen irgendwie im Studio. Und man hat das irgendwie 2 Tage vorbereitet und hat am Ende 5 Sekunden Material sozusagen zusammen gehabt. Und dann kam natürlich auch noch ein bisschen mehr CGI dazu, das sieht man ja auch. Aber ansonsten ist das, ja, wie gesagt, man kann darüber diskutieren, es ist Absicht, aber gleichzeitig ist es auch so, dass alles in die Luft fliegt, alles ist kaputt, alles ist zerstört, außer die Kinder, die Kamera und das Auto von Alice Dad. So, das ist genau das,
und
was wir für den
Fahrer des
Film brauchen.
Pickups.
Ja, und der Fahrer des Pickups, ja, das dazu,
was halt,
der den ganzen Zug gebremst hat.
Ja, also schon fantastisch. Also das war so drüber, ich musste herzlich lachen.
Ja. Das ist, aber ich glaube, ich weiß nicht, André, geht das bei dir durch? Sagst du, das ist einfach die, auch wieder diese Filmmagie, die dazugehört? Oder sagst du, nee, also das ist mir nicht immersiv genug?
Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde es eigentlich nicht schlimm. Also sie erklären das quasi ja auch damit, warum der Zug so krass hochgeht. Sie zeigen ja halt deutlich, dass da überall Explosives draufsteht. Also dass der offensichtlich Sprengstoffe geladen hatte. Von daher, dass das wirklich alles explodiert, jeder Waggon, damit kann ich dann noch leben, wenn man es so erklärt. Dass der Fahrer halt des Pickups, der sich ja dann da als Lehrer der Kids rausstellt, dass der halt überlebt, ist natürlich in dem Sinne Quatsch. Also der fährt halt frontal mit seinem Auto in den fahrenden Zug rein. Der wäre halt platt so, aber dreimal. Das ist natürlich dann, da steht der Plot und die Wichtigkeit der Person noch dann über der Logik. Geschenkt dann trotzdem irgendwie. Also das, der Film ist trotzdem ja so weit Fantasy, Sci-Fi, ja, slash bisschen Horror insgesamt und damit eben fantastisch, also ein Fantastikfilm, dass ich dann über sowas irgendwie da noch hinwegsehen kann. Ist ja jetzt kein krasses, nur, also Drama steckt zwar drin, aber es ist ja kein lupenreines Drama, wo jetzt irgendwie Realismus an der obersten Stelle stehen würde. Von daher finde ich das jetzt alles, finde ich das so rein von der Warte her okay. Also ich würde jetzt nicht mit der Realismuskeule kommen und deswegen den Film abwerten, aber das ist halt Quatsch, dass der überlebt, klar. Aber dass das alles so hoch geht, wie gesagt, zeigen sie zumindest damit noch, dass es eben Explosives waren, die da an Bord waren. Also hätten sie das nicht noch gezeigt, hätte man diskutieren können, warum der Zug jetzt halt so krass wirklich detoniert wie so eine kleine Atombombe. Aber das fand ich dann noch okay. Dass natürlich genau die Sachen verschont bleiben, die wichtig für den Plot, wie gesagt, sind. So, das ist so, ja, okay. lasse ich ihm das Fantasy durchgehen.
Ich fand es noch ganz interessant zu lesen. Sie haben ja diese Autofahrszenen mit Elle Fanning, die war ja zum Drehbeginn oder zum Drehzeitpunkt ja auch erst 12 Jahre alt und durfte dementsprechend eigentlich kein Auto steuern. Da saß ein Stuntman auf dem Rücksitz des Autos und der hatte einen kleinen Monitor und ein Mini-Lenkrad, mit dem er das Auto gesteuert hat tatsächlich. Und das war legal. Tatsächlich. Also zumindest war es legaler, als die 12-jährige Fanning das Auto fahren zu lassen. Aber das konnte man tatsächlich so durchsetzen, dass das ging, fand ich ganz gut.
Aber wenn du dann so im Set bist, ist es dann nicht eh, also ist die Straßenverkehrsordnung dann, wenn es alles abgesteckt ist und so, nicht eh aufgehoben? Gibt es da nicht irgendwelche Regelungen oder ist es tatsächlich immer noch?
Vielleicht aktiv? Haben sie auf öffentlichem Straßenland gedreht.
Und vielleicht war es nicht gesperrt, ja, okay.
Ja. Oder beziehungsweise, spannend. Da müsste man wieder fragen, ob es, selbst wenn es gesperrt ist, aber trotzdem öffentliches Straßenland ist, ob es dann, welches Gesetz dann gilt.
Ja,
Hollywood oder
Hollywood oder echtes, ja. Ja, ja, aber spannend, okay. Ich finde übrigens, Elle Fanning sieht in dem Film nicht aus wie 12.
Naja, sie sieht genauso aus wie heute. Das ist, deswegen sage ich ja, sie ist zeitlos, sie wird wahrscheinlich auch in 50 Jahren noch genauso aussehen.
Für mich wirkt sie auch im Film immer so krass viel älter als die anderen irgendwie. Also sie wirkt, als ob sie so 15, 16 wären, die anderen aber, so 13,
aber
14.
Kennst du das nicht mehr von früher? Also wenn ich mir so Fotos angucke, als ich 12 war, so Klassenfotos, da sind die Jungs alle super klein und die Mädchen alle schon super groß. Und das ändert sich dann ja erst später, so zwischen 14 und 16, wo die Jungs dann größer werden irgendwann. Aber das war schon immer so, dass, glaube ich, die Mädchen da früher reif und älter aussehen. Ja. Interessant fand ich es noch, ihr könnt euch noch an die Szene erinnern, als die Jungs auf Alice warten dort, noch bevor sie mit dem Auto losfahren und da My Sharona vor sich hin singen. Eigentlich sollten sie sich in der Szene tatsächlich nur unterhalten, aber die Jungs haben quasi, also die Schauspieler haben die ganze Zeit am Set immer zusammen so Gruppengesang gemacht, und das fand J.J. Abrams so cool, dass er die in der Szene hat dann singen lassen, fand ich auch noch ganz niedlich. Und ein Filmfehler, der interessant ist, je nachdem, wie man es nimmt, kann man sich auch wieder darüber streiten, ob das wichtig ist oder nicht. Sie finden ja dann nach dem Zugunglück dort diese weißen Würfel, diese Vierecke, ne?
Ja.
Und dann sagt ja einer aus der Gruppe, dass die so aussehen wie diese Rubik-Würfel.
Zauberwürfel, ja.
Ja, die gab es aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht.
Ah.
Wow.
Tja.
Aber ich glaube, das ist egal.
Tja, oder? Emblem versagt. Alle Magic ist weg.
Ja. Ja, zurück zur Handlung. Ihr habt es schon gesagt, Dr. Woodward, der Biolehrer der Schule, der hat den Pickup gesteuert. Und er hat tatsächlich dieses Unglück wie auch immer überlebt. Und er warnt die Kinder davor, dass sie auch nur irgendwem von dem Geschehen erzählen und auch gar nichts von ihrer Anwesenheit irgendwo erzählen sollen. Und die Kids nehmen dann eben die noch unversehrte Kamera wieder mit, die ja vieles gefilmt hat, auch von dem Unglück. Und Joe schnappt sich dann einen von diesen vielen seltsamen, mysteriösen Würfeln, die dort am Unglücksort sind, die die Kids eben mit Rubiks Würfel vergleichen. Und am nächsten Morgen sehen sie dann im Fernsehen, dass dort schon alles voll ist von Berichten über dieses Unglück. Und sie lassen den Film entwickeln, was jedoch ja damals halt auch noch ein paar Tage gedauert hat. Also sie bekommen nicht sofort das Ergebnis mitgeteilt. Und sie stellen fest, dass der verunglückte Zug tatsächlich zu der US Air Force gehört. Aber das Coole ist, finde ich auch an dem Film, und das ist auch so typisch Kinder, die werden jetzt nicht so extrem krass sofort beeinflusst von den Geschehnissen, die dort passiert sind, sondern sie kehren zum Unfallort zwar zurück, aber nur um weiteres Filmmaterial zu drehen für ihren Film. Und das fand ich irgendwie auch so süß. Vor allem diese Zombie-Szenen, die sie dort gedreht haben, das hat wirklich sehr viel Charme, wie ich finde. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und eben diese Unbekümmertheit. Also sie benutzen dann, anstatt irgendwie nachzuforschen oder sich zu fragen, was ist denn da passiert, nee, das ist einfach ein guter Hintergrund für unseren Film. Nutzen wir das doch. Das hatte viel Charme. Aber das Militär ist eben mittlerweile auch vor Ort. Und sie machen ein großes Geheimnis aus dieser ganzen Sache. Denn was genau dort geschah, bleibt zunächst erstmal im Unklaren. Und wir sehen dann auch abends an der Tankstelle, dann kommt diese Tankstellenszene, sehen wir abends den richtigen Sheriff der Stadt dort an der Tankstelle, und er beobachtet auch merkwürdige Dinge. Er sieht eine riesige Gruppe von Hunden einfach weglaufen, panisch weglaufen, ganz viele elektrische Geräte spielen verrückt, und irgendwas sitzt da auch noch in der Nähe von ihm im Busch und wirft plötzlich auch ein paar Sachen dort durch die Gegend, und das Licht geht aus an der Tankstelle, und irgendwas Seltsames sorgt dann eben vor der Tankstelle für Zerstörung, und der Sheriff ist dann auch plötzlich verschwunden, und auch der Tankwart muss dann dran glauben. Zumindest lässt der Film erstmal sein Schicksal ungeklärt bzw. im Unklaren. Zu dem Zeitpunkt können wir vielleicht mal schon mal so ein bisschen auf die audiovisuellen Komponenten des Films eingehen, denn da ist ja J.J. Abrams auch ein sehr strittiger Regisseur, André. Also wir erinnern uns an ellenlange Diskussionen bei allen seinen Filmen über den permanenten Einsatz von Lensflare natürlich. Ne? Also diese schönen Lichtspielereien, die da immer auf der Kamera dort auf den Linsen sich abspielen, macht er hier natürlich auch wieder. Und dann gibt es eben auch noch, er hat hier ja mit Larry Fong zusammengearbeitet. Ich glaube, es ist sein einziger Film, den er mit dem Kameramann gemacht hat. Und die Kamera, falls ihr euch daran erinnert, spielt auch sehr oft mit dem Fokus, und manchmal sind dann auch ein paar, würde ich sagen, so ein paar Verzerrungen, die das Bild so ein bisschen breiter machen manchmal, also die Köpfe auch so ein bisschen verzerren zum Beispiel. Ich weiß nicht, das mochte ich eigentlich nicht, aber so Lensflare, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich eigentlich ein ziemlich großer Fan, und ich finde auch, dass die Optik des Films sehr gelungen ist und eben, ja, irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob ihr beide Close Encounters of the Third Kind gesehen habt, aber da sieht man halt ganz klar, dass der Film sozusagen hier diese Optik nochmal auf die Leinwand bringen will. Und da wurde ja auch mit solchen Sachen gespielt. Also ich bin, wie gesagt, so mit dem Fokus, das habe ich ein bisschen genervt, aber generell finde ich die Optik in diesem Film, aber generell bei Abrams eigentlich ziemlich gelungen, André.
Ja, ich finde die eigentlich auch ganz okay. Also ich finde, der Film insgesamt sieht gut aus. Also er ist gut geschossen, und ich habe ihn jetzt nochmal auf bei Apple TV geguckt, auch in 4K, also in der digitalen 4K-Version, und es sieht alles super crisp aus und so. ich glaube, das, was mich am meisten, wenn überhaupt, gestört hat, ist, dass der Film halt auch dann doch in den Nachtszenen sehr dunkel ist, was er natürlich absichtlich macht. Also er, können wir auch schon mal direkt vorweg, glaube ich, einfach greifen, er verschleiert das Monster ja sehr lange.
Hebt ihr das mal noch auf ein bisschen?
Ja, ja, ich sag ja, ich will nicht so viel drauf eingehen, aber generell, das ist das Einzige, wenn wir jetzt über Optik reden, muss ich ja kurz, muss ich das kurz schon mal anmerken, ich fand den Film halt teilweise sehr dunkel, wenn nicht sogar zu dunkel.
Okay, dann erklärst du gleich kurz
an dieser Stelle. Möchte nicht Alien vs. Predator 2 Vergleiche aufmachen, aber ich fand ihn teilweise wirklich unangenehm dunkel.
Das liegt tatsächlich daran, also es ist bewusst tatsächlich so eingesetzt. Ich muss gestehen, ich fand es super sogar, weil die Nachtszenen authentischer für mich wirkten als in vielen anderen Filmen, weil die Beleuchtung eigentlich ziemlich gut gewählt war, wie ich finde, weil die Beleuchtung hier zum Beispiel in der Regel nicht von vorne stattgefunden hat und auch nicht direkt vor den handelnden Figuren, sondern die Beleuchtungsquellen oder die Lichtquellen, die standen teilweise eine Viertelmeile entfernt von den Schauspielern oder von der Kamera. Und das sollte so ein bisschen für natürliches Licht sorgen, sodass der Film auch wirklich so dunkel halt wirkt, wie eine Nacht auch ist. Und er durch, wenn er mal was brennt oder ein paar Laternen an sind, dadurch halt wirklich zur Geltung kommen sollte. Ist natürlich Geschmackssache. Sieht man ja, die hat es nicht so gefallen. Ich fand es zum Beispiel super. Aber man hat sich zumindest bewusst dafür entschieden, das so
ja,
zu
okay,
drehen.
Aber okay, wusste ich nicht, aber gute Info. Aber ja, verstehe ich und sehe ich auch. Also jetzt rückwirkend weiß ich, was erzeugt werden wird und sehe ich auch so. Die Nachtszenen wirken wie Nachtszenen und nicht, als ob da eben jemand ein Spotlight in der Fresse hat, ja, wie es leider oft bei Nachtszenen bei Filmen ist. Das ist cool, okay. Aber insgesamt finde ich teilweise eben, wenn das Monster agiert, und wie gesagt, ist klar, der Film will es auch lange im Verborgenen ja auch lassen, man sieht es ja auch wirklich bis ins letzte Drittel so gut wie gar nicht. Aber insgesamt muss ich sagen, es gab einige Szenen, auch gerade wo dann eben, wo viel passiert, wo es hektisch wird, wo Action passiert, die waren dann wirklich so dunkel, dass du wirklich teilweise nicht genau erkennst, was da gerade passiert und wie sich irgendwas bewegt oder so. Also ich fand es dann teilweise, war es mir zu dunkel schon wieder. Ist aber natürlich auch nicht nur eine, ist natürlich auch nicht nur das Bild und die Helligkeit des Bildes, sondern natürlich auch dann teilweise mit Schnitt und Kamera. Also insgesamt so Schnittkamera, schneller Schnitt plus die Dunkelheit war teilweise mir too much. Da habe ich einfach für meinen Geschmack zu wenig erkannt. Aber wie gesagt, ich glaube auch das sollte Stilmittel sein, um eben das Monster und überhaupt die Action nicht immer so klar im Fokus zu haben, dass es vielleicht dann uncanny aussieht, sondern man will so mehr im Wagen lassen und so weiter. Und der Film ist ja auch, hat ja auch keine große Gewalt oder so, deswegen, wenn dann eben auch Menschen angegriffen werden, sollte das, glaube ich, absichtlich so ein bisschen damit kaschiert werden, mit Schnitten und Dunkelheit. Von daher, ich verstehe das, dass das, glaube ich, Intention war. Mir hat es teilweise nicht so gefallen her. Aber sonst, insgesamt vom Look, vom Feel her, von der Ausstattung her, von den Bildern an sich, ist der Film schön. So, also auf jeden Fall, der hat tolle Bilder. Und ich finde auch, dass da Abrams, was die seine viel bemeckerten Effekte, also ist jetzt kein Bay oder so, ne? Also da fliegt ja jetzt nicht alle zwei Minuten was in die Luft. Also das der Zugunfall ist ja schon so mit das explosive Highlight, sage ich mal. Also ich finde, da hat er nicht so übertrieben wie in anderen Filmen. Ist jetzt auch kein Star Trek, ja, wo irgendwie jede Lichtquelle irgendwie aufblitzt wie die Enterprise. Also fand ich jetzt alles im Rahmen. Hat mir gefallen insgesamt, optisch.
Ich fand es auch interessant, dass der Film mit unglaublich vielen Kameras gedreht wohl sei. Also er heißt natürlich nicht zufällig Super 8, sondern er springt natürlich oft auf die Kameralinsen an, die eben früher verwendet wurden bei Super 8 Filmen. Und teilweise wurde auch damit gedreht. Man musste da immer so ein bisschen mit der Effektschmiede, ich glaube Industrial Light and Magic heißt die, also ILM, weil die natürlich im Nachhinein auch CGI noch verwenden wollten und das geht nicht so ganz eins mit Super 8 Aufnahmen beziehungsweise 8 mm Aufnahmen, also haben sie gesagt, ja komm, mach doch 35 mm und dann haben sie nach harten Verhandlungen sich auf 16 mm geeinigt, aber im Endeffekt kamen sowohl 8 mm, 16 mm, 35 mm kam zum Einsatz, es kamen Digitalkameras zum Einsatz, ich habe hier alleine von Panaflex Millennium 1, 2, 3, 4 Kameras, eine Panavision kam zum Einsatz und von Kodak eine Vision 3 und noch 10 andere. Wenn man so ein bisschen genau hinguckt, sieht man auch teilweise, dass manche dann wieder ein bisschen mehr Filmkorn erzeugen, manche ein bisschen weniger, manche ein bisschen klarer. Also es ist auf jeden Fall sehr viel Aufwand betrieben worden, auch eben um dieses klassische Gefühl von so alten Filmaufnahmen wieder herzustellen eben. Und teilweise hat man das dann eben im Nachhinein die Auflösung erhöht oder vielleicht auch nochmal runtergeschraubt. Pascal, wie fandest du generell die Optik des Films?
Ich fand sie auch schön.
Also schön beschreibt es irgendwie ganz gut, was André gesagt hat. Ansonsten bin ich auch manchmal jetzt nicht auf dem Kriegsfuß, aber es ist für mich manchmal auch ein bisschen Hit or Miss mit Abrams und seiner audiovisuellen Ästhetik, dann aber auch immer tatsächlich sehr filmabhängig. Und hier werde ich da halt tatsächlich ziemlich warm mit. Ich würde auch André recht geben. Ich finde manche Nachtszenen sehr gelungen. Bei anderen hatte ich teilweise auch das, oder ja, schon ein wenig das Gefühl, dass mir es jetzt hier ein bisschen zu düster ist. Auch, ich glaube, so das Verhältnis zwischen Tag und Nacht, da habe ich ein bisschen, ich bin immer so ein bisschen, ich fühle mich ein bisschen unwohl, wenn es dann zu sehr nachts spielt, weil ich dann immer das Gefühl habe, dass die ganzen schönen, farbenfrohen Bilder mir vorenthalten werden, die es tagsüber gibt. Aber eigentlich geht das. Aber ja, ich hatte hier auch, dachte ich schon so, ja, ich weiß, ihr wollt das Monster jetzt nicht so richtig zeigen. Es ist ja auch okay. Aber, also, ich gehe da mit bei der Kritik ein bisschen, vielleicht bin ich da zwischen euch beiden. Aber grundsätzlich finde ich den Film auch, finde ich den eigentlich auch sehr ästhetisch. Und wirklich, also auch jetzt hin oder her, wie quatschig die Zugexplosion ist, um da nochmal drauf zurückzukommen. Allein audiovisuell ist das schon eine Granate. Und es ist halt einfach drüber. Und ich war auch der Meinung so, fuck. Also, als ich das gesehen habe, dachte ich, verdammt, jetzt sind die alle Kinder tot. So, weil das war für mich die einzige logische Schlussfolgerung dieser Zugexplosion, dass alle sterben.
Wow.
Die sind unter das Haus gekrabbelt und
also,
das Haus
du hast explodiert. Du hast dem Film also nicht so viel gut zugerechnet am Anfang. Ja.
Ich dachte, das wird jetzt eine ganz bittere Nummer hier. Es ist ein schöner Film. Ich mag den doch, was das angeht, gerne.
Abrams hatte sich auch nochmal geäußert zu dem Einsatz dieser Flares sozusagen in dem Film. Er hat gesagt, dass er das schon auch eben, ich meine, das ist logisch, es ist ja auch sein Trademark so ein bisschen, dass er das bewusst macht, auch in Szenen, in denen theoretisch gar keine Lichtquellen vorhanden sind, die für diesen Effekt sorgen könnten, denn er will einfach, dass der Zuschauer erkennt oder er für sich erkennt, dass es eben ein Film ist und nicht die Realität. Und deswegen kann er das eben auch so machen, wie er das möchte. Und das zieht ihn auch nicht raus, meinte er. Es zieht ihn eher mehr in den Film hinein. Aber wie gesagt, darüber kann man natürlich streiten, über diese audiovisuellen Entscheidungen. Die Polizisten rund um Hilfs-Sheriff, noch ist er Hilfs-Sheriff, aber durch das Verschwinden seines Chefs ist er jetzt ja quasi der eigentliche Sheriff, Jackson, also der Vater von Joe. Die treffen sich dort halt in seinem Haus und merken auch, dass etwas nicht stimmt und sie wollen auch selbst ermitteln. Sie trauen dem Militär auch nicht so ganz. Joes Hund Lucy ist weggelaufen. Der ist quasi wie auch die anderen Hunde, die bei diesem Vorfall an der Tankstelle weggelaufen sind, ist ja auch verschwunden und das Ganze bleibt eben mysteriös, zumal auch überall elektrische Teile aus Maschinen, aus Laternen und Motoren, aber auch aus banalen Dingen wie Mikrowellen in der ganzen Stadt verschwinden. Und das Militär durchsucht zudem die ganze Stadt, aber wonach sie suchen, bleibt eben zu diesem Zeitpunkt noch ungeklärt. Aber wir als Zuschauer sehen eben jedoch schon, dass es sich um irgendwas Gewaltiges handeln muss, denn wir sehen, wie ein Arbeiter angegriffen wird, der sich dort eigentlich um die Technik dort in der Stadt kümmern sollte. Und dann haben wir natürlich auch wieder die Jungs im weiteren Verlauf zu sehen. Und da ist es so, dass sich Alice und Joe hier zu diesem frühen Zeitpunkt im Film durchaus schon näher kommen. Also man merkt, dass die beiden einfach miteinander connecten, dass sie sich gut verstehen. Und das eben trotz der Situation zwischen den beiden Vätern von ihnen. Und am nächsten Tag stellt sich heraus, dass Lucy, also der Hund von Joe, aber eben auch alle anderen Hunde plötzlich wieder aufgetaucht sind, aber in ganz anderen Counties. Also die sind teilweise zig Kilometer weggelaufen dort aus der Stadt und sind woanders wieder aufgekreuzt. Und es ist so ein bisschen jetzt so eine Militärkulisse in der Stadt geworden, würde ich sagen. Also überall stehen Militärfahrzeuge rum, die Soldaten stehen überall rum und dann denken sich die Kids eben in ihrer, ja, wie sagt man, nicht Naivität, sondern in ihrer
Ja, doch, eigentlich schon. Naivität.
Ja.
Worauf du hinaus willst jetzt?
Dass sie eben das Setting dort nutzen, um quasi jetzt auch in ihren Filmen diese Militärkomponente einzubauen. So, Unbedarftheit, würde ich eher sagen.
Ja, Unbedarft.
Pragmatismus.
Genau, und das ist auch wieder sehr charmant, wie ich finde. Und da bekommt man dann eben auch noch wieder so ein paar George A. Romero-Anspielungen. Ich glaube, diese Company, diese Böse, die sie dort in ihrem Film verwenden, die heißt ja auch Romero Chemicals zum Beispiel. Und auch irgendwo hing doch ein Poster, ich weiß nicht, ob es von Night of the Living Dead war oder von The Crazies, weiß ich gerade gar nicht mehr. Was ist jemand?
Nee,
Joes Kinderzimmer.
Nee, das Plakat habt ihr auch nicht auf der Uhr, aber Romero Industries, genau, oder Romero Chemicals war der Name von der Organisation, genau.
Genau.
Und ich finde sowieso auch dieser Zombie, der in dem Film, der gespielt wird von dem Zündelkind, Carrie, genau. Der sieht ein bisschen aus wie so ein Deadeye aus dem alten Evil Dead. Mit diesen Augen und so.
Mit den weißen Augen, ja.
Ja, mit weißen Augen und auch so, was er anhat, so ein kariertes Hemd und so. Das hatten die Deadeyes im ersten nämlich auch immer an, also beziehungsweise Jugendlichen. Da in der Hütte, der eine hatte auch mal so ein kariertes Hemd an, das hat mich total an Deadeyes erinnert.
Ja, total. Und sie wollten tatsächlich Romero eigentlich auch für ein Cameo holen, weil sie haben ja in Pittsburgh oder in der Nähe von Pittsburgh den Film gedreht und Romero hat er ja oder bis zu seinem Tod dort gelebt. Und sie wollten ihn eigentlich als Zombie haben, dass er auftaucht als Zombie in dem Super 8mm Film, aber er war eben nicht zugegen in der Stadt. Deswegen ist es leider nicht zustande gekommen, aber wäre natürlich nochmal ein
gutes Gimmick gewesen. Das wäre nice gewesen, ja.
Ja. Auf jeden Fall. Ja, Jackson, also wie gesagt, mittlerweile ja Sheriff, der findet dann über diverse Funknachrichten etwas raus über so ein Projekt, was irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie es hieß im Motto. Hieß es Walk Distance oder wie hieß das? Nee, Walk. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das hieß, das Militärprojekt, also die, ja, quasi der Codename für das Alien, in Anführungszeichen.
Wie ist das, Short Distance? Irgendwas mit Distance ist, glaube ich, nicht ganz falsch.
Ich glaube, Walking Distance, glaube ich.
Walking Distance.
Ja, genau, er findet darüber was heraus und konfrontiert dann eben auch diesen Sergeant Alec, der dann von Noah Emmerich gespielt wird. Aber gleichzeitig muss er auch seinem Sohn Grenzen aufzeigen, denn er will partout nicht, dass Joe irgendwas mit Alice zu tun hat, weil eben er immer noch sieht, dass Alice Vater für den Tod seiner Frau verantwortlich ist. Und deswegen möchte er nicht, dass die beiden Kinder miteinander Kontakt haben, woran sie sich natürlich, wir waren selber Kinder, ich habe es schon mehrfach gesagt, natürlich nicht halten. Und ich glaube, das war, genau, sie steigt ja dann nachts in Joes Kinderzimmer und die beiden sehen dann, wie sich dieser mysteriöse Würfel, den Joe ja mit nach Hause genommen hat vom Unglücksort mit dem Zug, dass er sich plötzlich selbstständig macht und quasi auf den Weg zu diesem örtlichen Wasserturm, der da auch mehrfach, übrigens CGI generiert, mehrfach so im Mittelpunkt des Films steht und auch sehr beeindruckend, was heißt beeindruckend, aber schon doch durchaus interessant, wie sich dieser Würfel halt auch den Weg durch Wände durchbahnt, genau. Das hat durchaus auch Eindruck hinterlassen, dass da plötzlich in Joes Kinderzimmer einfach ein Loch in der Wand ist. Und dann wird es dann auch, finde ich, ein bisschen düsterer langsam im Film. Wir sehen ja dann auch, der Film hält sich ja nicht zurück mit Militärkritik, das muss man ja ganz klar sagen. Also wir sehen das ja auch in der einen Szene, als das Militär eben versucht, Sachen dort also Informationen aus Dr. Woodward, der ja immer noch lebt, rauszupressen. Und als dieser sich dagegen wehrt und sagt, nee, ich sag euch gar nichts, muss er eben auch sterben. Und das sieht man eben schon, dass der Film da so zur Mitte der Laufzeit auch tonal jetzt nicht eine Kehrtwende macht, aber er wird zusehends, so wie André es quasi optisch beschrieben hat, dunkler und düsterer sozusagen, ja. Und dann kommt es eben zu dem Vorfall, dass Alice sich auch streitet, natürlich wieder um dasselbe Thema, sie soll nicht mit dem Joe abhängen, also quasi beide Väter handeln da gleichermaßen, aber es kommt dann eben auch dazu, dass Alice Vater einen Unfall hat und er mit ansehen muss im Rückspiegel, wie Alice plötzlich, die dort auch auf der Straße unterwegs war, von einem seltsamen Wesen angegriffen und entführt wird. Und dem Militär wird es dann zu bunt und das Militär entzündet einen, ja, wie sagt man, so eine Art Flächenbrand. Also sie legen selbst Feuer und stecken sozusagen Sachen im Brand, um die Stadt eben leichter evakuieren zu können oder begründet evakuieren zu können. Ja, es ist schon so, Pascal, ne, dass der Film hier langsam düster wird, düstere Themen anschlägt, auch so ein bisschen auch dieser Konflikt zwischen den Vätern und ihren Kindern sozusagen, aber eben auch die Perspektive des Militärs. Die wird hier ja, wie gesagt, durchaus kritisch gesehen. Das ist jetzt auch nicht Neues, aber für so einen Film, der sich doch an ein jüngeres Publikum richtet, nicht außer Acht zu lassen.
Ja, also der Konflikt zwischen den Vätern und dann auf dem Rücken ausgetragen der beiden Kinder, die sich halt gerade näher kommen, den fand ich auch klasse. Der ist jetzt auch nicht bahnbrechend kreativ und das ist einfach aber trotzdem passend für diesen Film. Zum Militär muss ich sagen, dass das leider so, also wenn ich einen Kritikpunkt an dem Film habe, dann, oder generell Kritikpunkte, dann finden die sich eher so ein bisschen im Plot und der ist dann gerade hier, finde ich, beim Militär vergleichsweise platt. Also ich finde diese ganze Militärnummer mit, der Zug ist explodiert, jetzt ist uns hier etwas, offensichtlich ein Monster, entkommen und jetzt fahren wir hier durch die Stadt
mit unseren komischen Sensoren und ja, und dann auch die Szene, wenn er halt, du hast es eben gesagt, ich gebe dir auch recht, dass es durchaus düster ist und der Film da vergleichsweise ernsthafte Noten anschlägt, trotzdem finde ich dann auch den bösen Colonel Nilek von dem Noah Emmerich gespielt, der ist mir auch zu platt böse. Ich weiß, dass das jetzt gar nicht so unpassend eigentlich für eben diese Art von Film ist, aber das ist dann vielleicht auch etwas, was sich für mich nicht so gut in die Neuzeit überträgt, halt aus dieser Filmzeit. Da hätte ich gerne ein etwas, irgendwie etwas differenzierteres Bild von so jemandem gehabt, als jetzt den Antichrist, naja, so ist es auch nicht, aber den wirklich bösen Colonel, der jetzt da einfach alles durchsetzt, sein Monster wieder zu bekommen. Das ist,
Was, den Antichrist? Den Antichrist haben wir hier.
Du bist der Antichrist.
Antichrist kommt immer, wenn wir Geisterfilme besprechen.
Genau. Ja, also das wollte ich nur sagen. Also da, mit dem Militär bin ich nicht so warm geworden. Der Teil des Plots hat mir einfach nicht so gut gefallen, um ehrlich zu sein. Aber das ist natürlich auch eigentlich alles nur ein Antrieb, um die Kinder nach vorne zu bringen. Und um die geht's ja. Und dann kann ich da auch drüber hinwegsehen. Hauptsache, die Kinder machen coole Sachen.
Ich fand das auch durchaus charmant. Da ist auch so eine gewisse Melancholie die ganze Zeit zwischen, finde ich. Gerade eben über dieses, über diese Beziehung, die sich dort anbahnt zwischen Alice und Joe. Das hat einen schon so ein bisschen auch an die eigenen Erfahrungen oder an die eigene Kindheit erinnert. Und das hat der Film authentisch umgesetzt, fand ich. Also ich bin da mitgegangen komplett, André. Wie ging es dir da?
Ich schließe mich da eigentlich wirklich fast lückenlos Pascal an. Also ich finde halt auch der Zwist halt, die Eltern, die sich halt ja hassen eigentlich, beziehungsweise der eine hasst den anderen aufgrund, was er getan hat, und der andere versinkt in Selbstmitleid. Aber beide sprechen auch einfach nicht miteinander und dieser Status quo ist ja einfach schon seit dem Tod der Frau einfach da und dass das eben, wie Pascal so schön formuliert hat, auf dem Rücken der Kids ausgetragen wird. Das heißt, die Kinder, obwohl sie sich mögen, dürfen sich nicht sehen, dürfen sich nicht mögen, dürfen keine Zeit miteinander verbringen, weil die Eltern sich nicht mögen. Ist halt kompletter Humbug natürlich, aber wie Pascal auch sagt, sicherlich leider immer noch hier in der Realität, also sowas kennt man ja, nur wenn man sagt, wir mögen diese Familie nicht, ne, darfst du das Kind auch nicht mögen. Völliger Quatsch natürlich.
Romy und Julia.
Ja, im übertragenen Sinne, ja, nur kleiner gedacht, aber genau das, und man ärgert sich so richtig, weil man ja auch merkt, dass beide Kids da keinen Bock drauf haben, und ich mag es auch, wie sie dann auch ihre Eltern dann nach und nach immer mal wieder Worte geben und Paroli bieten und sagen so, ey, so läuft's halt nicht, nur weil du jetzt hier dann eine Linie ziehen willst, muss ich die nicht mitgehen, so quasi. Das mag ich total gerne, das funktioniert echt gut, und die ganze Konstellation, wie sie weiter da aufgesponnen wird, dann auch mit Alice verschwinden und so weiter, dass sie sich dann natürlich Sorgen machen und so. Das ist alles cool. Das funktioniert. Bei dem ganzen Army-Ding bin ich auch bei Pascal so ein bisschen. Ich finde halt das bleibt halt doch alles sehr, sehr einfach gedacht. Ja, Armee kommt, irgendwas ist passiert, Geheimakte, X, irgendein komisches Projekt, wir können es schon alles irgendwie denken, sie versuchen was zu vertuschen. Es wird abgeriegelt, sie zünden halt den Flammenwerfern da eben den Acker in Brand, um sagen zu können, oh, großes Feuer, die Stadt muss evakuiert werden. Alle machen natürlich sofort mit, keiner stellt wieder Worte, alle steigen in Busse, werden weggebracht. Das ist alles sehr simpel. Und ja, natürlich ist es nur eine Rahmenhandlung, um eigentlich diese Amblin Kids Magic da auszuspielen. Aber trotzdem muss der Film ja irgendwie, egal, wenn er so ein Thema aufmacht und diese ganze Militär vertuschten Alien-Thematik ist ja trotzdem gehört ja mit zur Rahmenhandlung. Es ist mir irgendwie ein bisschen zu simpel und da geht's mir nicht tief genug rein irgendwie, weil man hat ja auch schnell den Konflikt, dass der General eben hier, Nelek, genau. Ne, dass der ja auf jeden Fall da auch gar keine Gefangenen nimmt. Chris hat es eben schon gesagt, dass eben auch dann der vermeintliche Lehrer/Wissenschaftler da nicht gut behandelt wird, wenn er nicht den Mund aufmacht. Und dann auch ja eben der Sheriff eben dann entführt wird, also Joes Vater. Das sind ja so Sachen, also wird ja gezeigt, dass die auch gar eigentlich skrupellos sind. Aber ich finde, diese Skrupellosigkeit, die kommt nur eben sehr bruchhaft irgendwie raus. Und da hätte man noch viel, ich finde, noch viel mehr daraus machen können. Also, dass diese ganze Mechanik, so eben wie die diesen Ort quasi abriegeln, das passiert zwar einerseits irgendwie so schön fließend, weil man schaut ja so ein bisschen durch die Kinderaugen mit, dass die davon ja auch irgendwie erstmal nichts mitbekommen oder die lassen es erstmal passieren und sehen da gar nicht die Dringlichkeit irgendwie. Aber sobald sie dann auch da sind, verliert das Thema auch dann trotzdem so ein bisschen an Impact, finde ich, auf der anderen Seite. Also da hätte man meiner Meinung nach mehr draus machen können. Ich fand das ein bisschen zu wenig und wie sie es ausspielen, war mir dann zu flach irgendwie ein bisschen.
Vielleicht ist es am Ende auch zu viel. Ich nenne mal den Punkt, also als gegenteilig, vielleicht hätte man diesen ganzen Militärpart auch komplett rauslassen können und wirklich dieses Kids drehen einen Film. Und da kann ja trotzdem Alien erstmal dazukommen. Da muss ja das Militär nicht zwangsläufig dabei sein.
Ja, 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 quasi ET mit Kamera.
Genau.
Ja.
Und ob das nicht am Ende sinnvoller gewesen wäre, als wenn man es jetzt so, wie ihr beide gesagt habt, so oberflächlich gestaltet.
Ja, ich glaube, der Film brauchte da an dieser Stelle einfach den schwarzen, also den eindeutigen Antagonisten, jetzt im Schwarz-Weiß-Vergleich wollte ich sagen. Und du hast ja quasi in dem Alien, also in dem Monster, das ist natürlich offensichtlich zerstörerisch und brutal, aber da wird auch vergleichsweise schnell klar, dass das hier natürlich halt kein Bösewicht ist, sondern das wird halt wahrscheinlich so das Ding, um welches sich am Ende die Moral dreht. Aber
ein missverstandenes Wesen.
Genau, und der Colonel ist dann halt dafür da, an dem können sich dann alle Figuren, die untereinander Konflikte haben, können dann quasi sich an dem Colonel abarbeiten und darüber dann irgendwie wieder zueinander finden, über dieses Militärding, das dann dafür da ist als Plot-Vehikel. Es funktioniert auch, aber ich finde, das hätte man einfach noch ein bisschen geschickter und wenn ein bisschen glaubwürdiger, ist auch wieder doof, aber halt nicht so flach, wie wir gesagt haben, umsetzen können. Was ich noch, eine Sache, die ich noch zu dieser Vater-Sohn-Dynamik auch noch mal erwähnen wollte, ist nämlich eine Szene, ich glaube, da sind wir drüber gegangen, die fand ich aber vergleichsweise heftig. Das war nämlich der Dialog zwischen dem Jackson und dem, also halt und Joe am Anfang des Films, wo Jackson ihm halt sagt, ihm diesen Flyer für dieses Sommercamp hinhält und ihm dann drum ihm sagt, hier, guck mal, das ist so ein Sommercamp, ich weiß, es wird dir gefallen, mir hat es auch gefallen, mach das mal so nach dem Motto. Und Joe ist halt überhaupt nicht überzeugt, weil er möchte halt hier im Sommer in den Ferien da mit dem Charles Filme drehen. Und dann, das fand ich relativ hart und das hat auch wirklich so ein bisschen für mich dann erstmal die Figur Jackson relativ dunkles Licht gerückt, als er dann sagt, das ist das, was wir beide gerade brauchen und da quasi so durch die Blume sagt, du könntest mal hier irgendwie Abstand gebrauchen und ich könnte auch mal irgendwie 6 Wochen Abstand von dir gebrauchen, weil du mich wahrscheinlich, und ist natürlich tragisch, an deine Mutter und meine Frau erinnerst, die gestorben ist, und aber halt so empathielos im Sinne von, ich meine, der Junge hat seine Mutter auch verloren, ich verstehe, dass der Film versucht, den Vater halt so ein bisschen erstmal also jetzt ihn nicht zu gut darzustellen, damit die sich später dann, ne, im Zuge der Charakterentwicklung wieder annähern können. Aber das ging mir schon fast ein Stück zu weit. Ja. Also da fand ich den Vater auch sonst zwischenzeitlich im Film fast eine Spur zu asozial.
Ja, ist er auch. Ist er auch, absolut. Ja, ja, voll. Also die Szene mit dem Flyer ist echt krass, hast du recht. Gut, dass du nochmal rausstellst, fand ich auch. Die ganz schon die Nieren so, weil er so wirklich eiskalt ist. Ist ja auch wirklich auch, also auch später dann, man merkt ja dann, also später kann ich es auch ein bisschen mehr verstehen, weil dann ist er halt, da kann man es auch so ein bisschen damit erklären, er ist halt super gestresst, ne? Irgendwie Militär regelt seinen Ort ab, jeder will was von ihm, er ist halt der Sheriff, er muss ja auch diese kleine Pressekonferenz halten, ne? Also er ist super überfordert. Und dass er sich dann da wie mal im Ton vergreift, irgendwie, das kann man auch so ein bisschen damit erklären. Das ist ja auch dann die Szene, eben, wo sie kurz über Alice reden und Joe dann ja auch Widerworte gibt. Aber am Anfang halt noch, das ist ja noch bevor irgendwie Großes passiert, fand ich das auch sehr, sehr, sehr eiskalt von ihm, wie er da zu seinem Sohn gegenüber ist, von wegen, ja, wie du sagst, durch die Blume, so hau mal ab, ne? Das ist halt schon, das ist halt schon krass, das stimmt schon, ja.
Aber kam jetzt um meine ursprüngliche Frage vor circa 12 Minuten an André, war ja, die aufkeimende Liebesgeschichte zwischen Alice und Joe für dich funktioniert hat, ob das funktioniert hat für dich, teilweise ja durchaus romantischen Szenen und so weiter, war das für dich authentisch? Hast du mitgefühlt?
Bist du sicher, dass du das gefragt hast oder wolltest du das fragen?
Nein, ich habe das gefragt.
Die letzte Frage ging auch aus Militär.
Die aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer, die wir haben, die haben das auch mitbekommen.
Da kommen ja böse Kommentare.
Du hast ja gleich angefangen, das mit der Konflikt mit den Eltern hast du dann gleich interveniert und bist gar nicht
drauf eingegangen. Nee, es hat Pascal gemacht, nicht ich. Dann habe ich darauf
eingestiegen. Hörst du nochmal an.
Egal. Jedenfalls. Ich finde, wie gesagt, zu dem anderen Part habe ich ja gerade viel gesagt und zu dem Militärpart und dem ganzen Drumherum. Und ich sage ja, auf der anderen Seite eben der Kids-Part, der zwischenmenschliche Part, der funktioniert da für mich eben umso besser, weil der klappt eben gut, finde ich. Das ist auch eben nicht so Cringe-Liebelei. So, das ist halt nicht irgendwie so, anhimmeln, aber irgendwie nicht miteinander reden können und irgendwie, keine Ahnung, immer wenn er sie sieht, muss er kotzen, so South Park-Style oder sowas. Also das ist nicht albern, das ist auch nicht unangenehm, sondern es ist halt schön. So beide wissen irgendwie, dass sie sich total gern mögen. Die verbringen halt Zeit zusammen, auch so Sachen wie, wenn sie bei ihm im Zimmer sitzen, er zeigt ihr halt seine Zugmodelle und wie er, in welchen Farben er die Züge bemalt. Wo man halt so denkt, so Nerd, aber es ist halt total süß. Es ist halt echt und es ist total süß, wie sie irgendwie trotzdem darauf eingeht, auch wenn sie jetzt vielleicht kein Zugfan ist und trotzdem irgendwie seine Hobbys irgendwie nice findet. Und
vor allem, sie greift es ja auch dann später nochmal auf und das mochte ich auch so realistisch. Sie sagt ja dann so, einen Tag später, ich finde nicht, dass du jetzt Charles deinen Zug kaputt machen lassen solltest für den Film, so, weil sie denn so, ne, auch Interesse zeigen will. Das hast du ja eigentlich cool gemacht, diesen Zug. Und warum sollten wir den jetzt da explodieren lassen?
Ja, eben, da steckt ja Arbeit drin, ne? Warum musst du jetzt nicht mal kaputt machen? Genau. Ja, das mag ich halt. Also das ist halt irgendwie ehrlich und echt und wie gesagt, nicht absichtlich irgendwie albern gemacht oder cringe oder unangenehm, peinlich. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten, wie Filme immer solche, gerade so Jugendliebe, kleine, so Kids-Liebe darstellen. Und oft wird das eben dann, sage ich ja, in so, wie sich Erwachsene halt das vorstellen, wie Kinder sowas machen. Dann wirkt das immer seltsam und albern irgendwie. Und das hat echt hier gut funktioniert. Ich finde das Drehbuch hier sehr, sehr gut, wie sie die Kids da wirklich aneinander führen und dann gleichzeitig aber eben auch mit den Problemen umgehen lassen. Und sie machen auch nicht, was auch viele Filme in die Richtung machen, nämlich wenn es dann darum geht, dass Eltern sagen, ihr dürft euch nicht mehr sehen, dass dann ein Teil, also ein Part, entweder er oder sie irgendwie, dann sagen würde, ja, nee, mein Papa hat gesagt, ich darf dich nicht mehr sehen. Und dann der Kontakt dann auch von sich aus abgebrochen wird. Sowas passiert nämlich auch nicht, weil das finde ich auch immer super unangenehm. Sondern sie machen es halt weiterhin, sie treffen sich, sie sagen einfach nicht Bescheid und gehen halt einfach, sie haben ja Ferien so quasi. Machen das halt einfach auf eigene Faust und das klappt halt auch gut.
Ja, einfach super gut, dass kein Konflikt zwischen den beiden aufgemacht wird, weil wenn die beiden Väter das schon haben, dann brauchst du das halt bei den beiden Kids nicht auch noch, dass dort irgendwie jetzt ein großes Drama aufgemacht wird. Und das macht der Film super gut, dass er es eben nicht macht.
Ganz genau. Und ganz oft hast du halt, wie gesagt, dass sich das dann auf die Kids überträgt. Dass dann eben sowas kommt, so ein Dialog wie, ja, ich darf dich nicht mehr treffen. Und dann ist halt so, hasse ich sowas halt. Weil Kids machen es halt trotzdem so. Also in den meisten Fällen zumindest. Und das finde ich halt echt gut, dass sie das hier auch so durchziehen. Und dass sie das eben nur als Verlängerung des Konflikts quasi der Eltern nutzen. Und natürlich reden sie drüber. Aber sie wissen halt, die Kids wissen eigentlich schon, dass sie da nichts dafür können. Also sie können ja nichts für den Konflikt der Eltern. Und das ist halt super smart, weil sie den Kindern eben damit auch was zutrauen und die Kids nicht quasi nur an die Eltern binden, was super viele Filme in der Richtung nämlich machen. Und gleichzeitig auch finde ich es aber trotzdem auch gut, das muss ich auch mal lobend erwähnen, dass in dem ganzen Film, obwohl er eben diese Coming-of-Age-Thematik eben hat und diese Kids going on an Adventure-Szenario, lassen sie die Eltern halt nicht weg. Also die Eltern sind trotzdem Teil und die Eltern kümmern sich irgendwie schon um ihre Kinder. Also gut, manche wollen sie wegschicken, aber die meisten Eltern sind irgendwie, sorgen sich auch um ihre Kinder, auch wenn sie dann da eben evakuiert werden. Die Eltern, die eine Mutter sucht direkt ihren Sohn und so. Also die Eltern, viele dieser Filme zeigen auch die Eltern vielleicht gar nicht oder nur kurz und die haben gar keine Bewandtnis, wo ich mir überdenke, ja, aber come on, es sind Eltern mit Kids im absolut schutzbefohlenen Alter, die werden sich halt nicht wieder tagelang Scheiß für interessieren, was ihre Kinder machen. Und das finde ich halt wiederum gut, dass die Eltern hier schon so weit einen Teil spielen, dass du merkst, so, das sind interessierte Eltern und die haben halt an sich ein ganz gutes Verhältnis, so, die meisten zumindest. Sodass sie nicht ganz rausgelassen werden, die Eltern halt überhaupt nicht wissen, was ihre Kinder da tagelang treiben. Das mag ich trotzdem auch gerne.
Ja, und dass der Film dann, um schon mal vorwegzugreifen, ja auch die positive Message vertritt, dass eben durch die Kinder am Ende ja auch die Konflikte aufgelöst werden. Einfach durch die Sorge um die Kinder sozusagen. Ja. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Zunächst aber wird die Stadt erstmal komplett evakuiert und alle Bewohner werden vom Militär auf so einer Militäreinrichtung eben abgeriegelt dort. Aber die Jungs, die wollen das nicht. Die wissen, Alice ist weg, wir müssen sie retten. Und nebenbei auch noch dieses geheimnisvolle, böse, vielleicht böse Wesen platt machen. Dafür schnappen sie sich den geilen Typen vom Fotoladen. Ich liebe ihn halt, ne? Weil es ist halt, ich weiß nicht, ob ihr die Serie früher geguckt habt, zu Schulzeiten vielleicht. Die lief auf Vox immer um 16 Uhr, glaube ich, vor den Gilmore Girls. Eine himmlische Familie mit dem Pastor-Vater. Und er war der Sohn der David Gallagher. Er war der Familiensohn, ja. Und ich liebe es halt, okay, dass er da halt so diesen urchristlichen, hardcore-christlichen Sohn spielt und hier einfach so einen bärtigen Stoner-Typen. Und das ist halt so geil, wirklich.
Ja, ich mochte auch.
J.J. Abrams hat gesagt, ja, guckt ihn euch an. Seht, was aus ihm geworden ist. Traurig, was die Zeit mit sich gebracht hat. So, fand ich super.
Geil. Das wusste ich nicht. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Stimmt, der hat auch hier in Guck mal, wer da jetzt spricht, mitgespielt. Ja. War einer der Kinder von John Travolta. Ja, krass. Ja. Ich mochte aber auch die Szene mit ihm am Anfang, wo sie zum ersten Mal den Film entwickeln bei ihm und er auch direkt den Charles so fragt, so, sag mal, was steht eigentlich deine Schwester so? Also die hübsche, nicht die andere. Und dann Charles halt voll genervt, so, Alter, was weiß ich denn? Auch dieses, ich gehe über den jüngeren Bruder, versuche ich an ein Date zu kommen, so. Und der hat richtig keinen Bock drauf, das mag ich auch, diese ganze Dynamik zwischen denen.
Die Szene im Auto ist auch gut, als er fragt, ja, was hört denn deine Schwester so für Musik?
Ja.
Und die sagen so, ja, so Disco. Und er so, ja, das kann ich mir wieder aneignen. So, das fand ich auch geil.
Naja, der hat nicht super viel Screentime, aber der funktioniert gut, ja.
Ja, der ist nämlich der Comic Relief. Ja, wenn man so will. Auf jeden Fall büchsen sie mit ihm und seinem Auto aus und entdecken dann auf ihrem Super, also sie fahren dann zu der Schule, da glaube ich war das, ne? War es die Schule? Ja,
zur Schule. Schule.
Sie entdecken ja auch auf dem entwickelten Super 8-Film auch das Alien dann zum ersten Mal und sehen dann eben auch noch auf alten Aufnahmen quasi und auf diesen wissenschaftlichen Arbeiten von Dr. Woodward eben diesen Außerirdischen und die schlimmen Experimente, die an dem Außerirdischen durchgeführt wurden. Und es wird dann auch erzählt, dass dieses Alien eigentlich die ganze Zeit von der Erde fliehen wollte, aber die Menschen das über all die Jahre verhindert haben und das Alien deshalb so einen gewissen Hass auf die Menschen entwickelt hat. Und Woodward wollte eben mit dieser Kamikaze-Aktion, als er mit dem Pickup den Zug stoppen wollte er quasi das Alien gleichzeitig mit befreien. Das ist, ja, es ist so ein bisschen wie mit dem Militär, finde ich. Es ist gerade noch so okay, was uns über das Alien erzählt wird, finde ich. Es ist A, die Frage, wie wichtig ist das? Also der Background des Aliens. Und wenn ich ihn erzähle, ist das jetzt ausreichend oder ist es zu wenig, Pascal?
Ja, wichtig. Ja, es ist halt wichtig als, ich wiederhole mich da, als Plot-Vehikel. Und dafür finde ich es auch okay. Also ich finde auch jetzt diesen ganzen Background nicht schlimm, aber der reißt mich auch nicht mit. Der ist auch nicht spannend, weil es ist natürlich vergleichsweise vorhersehbar. Eigentlich kann man sich vorher man weiß eigentlich, was passieren wird. Das ist aber auch einfach, ne, das gehört halt dazu, wenn du einen Film machst, der ja offensichtlich ohne große Überraschung sich da seine Vorbilder nimmt und versucht, die, ja, also ein bisschen anders halt quasi nachzumachen. Und deswegen finde ich es halt wirklich nicht schlimm, aber es ist halt einfach nur just another story of ein Alien, das halt gefangen gehalten wurde. Dann gibt es den Bösen, dann gibt es den das irgendwie erkennt und der sich mit dem connectet. Die Geschichte, ja, haben wir schon eine Million Mal gehört. Die ist dann natürlich am Ende dann auch Grundbaustein für die Moral des Films, wenn man so möchte. Oder ein Aspekt der Moral. Auch nicht weltbewegend. Aber es ist okay. Es sorgt vielleicht ein bisschen dafür, dass man ein bisschen investiert ist und dass man auch so ein bisschen denkt so, ah ja, fuck it, dann hoffentlich schaffen die Kids das und hoffentlich klappt das alles. Es ist okay, aber Hauptsache, es ist halt eigentlich nur da, damit halt die Abenteuergeschichte um die Hauptfiguren halt fortgesetzt wird. Dafür ist es in Ordnung.
Wie siehst du das, André?
Ja, wobei du, also ja, sehe ich auch so, was Pascal gesagt hat, gebe ich recht, aber du hast eigentlich auch noch bei deiner Nacherzählung eben, hast du eigentlich den wichtigsten Point vergessen, den sie eigentlich noch reinbringen.
Ja, nämlich, damit du ihn jetzt erzählen kannst.
Ich verstehe, Chris. Sehr gute Überleitung. Nein. Für mich, also sehe ich das so, weil das Wichtigste eigentlich, was an diesem Video von eben aus dem Labor gezeigt wird, ist, finde ich, die Mechanik des Monsters. Nämlich, dass es, wenn es Menschen anfasst, dass quasi Mensch und Alien die ihre Gedanken austauschen können. Und das ist für mich der wichtigste Punkt, weil das ist ja wirklich dann tatsächlich ein Plot-Device oder beziehungsweise eine Mechanik, die dann auch im Film Verwendung findet, weitergehend. Deswegen finde ich das wichtig und mit das Wichtigste in dem ganzen Szenario. Weil dann quasi nämlich Dr. Woodward auch sagt, so in dem Moment, weil er will ihn halt irgendwie füttern oder so, und dann wird er halt gepackt von dem Alien. Und dann erzählt er halt so, ich find's auch geil, wie er quasi, wie man ihn da sieht, agieren, aber er spricht auch oft Text irgendwas ein, so, das ist halt auch, ja. Ist auch geil. Wo er halt sagt, so, als er mich berührte oder als es mich berührte, kannte ich ihn und er kannte mich oder so. Und dann, dadurch wusste er halt so, okay, das Alien hat irgendwie nur Angst und will einfach nach Hause und deswegen will er ihm ja helfen. Und genau das ist ja super wichtig, weil dadurch lernen wir dann später ja zum Beispiel, weil das Monster entführt ja Alice, dann erfahren wir dadurch ja auch quasi, dass das dann genauso passiert ist eben, als das Monster sie gepackt hat, konnten sich ja Gedanken scheren. Und wenn das Alien halt merkt, okay, dieser Mensch will mir gar nichts tun, dann versteht er das Alien scheinbar auch. Und dass sie das hier einmal aufmachen, dass das Alien so funktioniert, wenn es sich berührt, gibt es quasi irgendwie einen mentalen Gedankenaustausch zwischen dir und ihm. Das finde ich eigentlich das Wichtigste an der Szene. Und dafür ist sie eigentlich auch, glaube ich, da, um das einmal so aufzumachen, diesen Punkt. So, und von daher, dass diesen Rückblick auf das Alien da, das finde ich, macht dann schon in dem Sinne Sinn, weil das ausgenutzt wird auch wirklich als Plotpoint so.
Ja, vielen Dank für diese wichtige, also jetzt ernsthaft wichtige Exkursion. Stimmt, das fehlt hier an dieser Stelle natürlich. Ja. Aber die Zuhörerinnen und Zuhörer sollen ja auch selber noch was am Film entdecken. Jetzt geht es nicht mehr, vielen Dank dafür, aber
Spoiler!
Ja, nein. Nach Sichtung dieser ganzen Unterlagen und Filme dort werden die Kids dann vom Militär erwischt und sollen wieder zurückgebracht werden mit einem Bus vom Militär. Und da kleine Anspielung, dieser Bus vom Militär, der trägt die Nummer 6674. Und wenn man diese Zahlen miteinander addiert, ergibt es die 23. Und das ist eine der mystischen Nummern aus der Serie Lost.
Lost. Ja. Okay, ja. Abrams halt.
Ja.
Er kann es nicht lassen.
Sheriff Jackson bleibt in der Zwischenzeit nicht untätig und versucht auch, sich zwischenzeitlich davon zu stehlen, um weiter zu ermitteln. Und der Militärbus mit den Kids, der hat unterdessen auch einen Unfall, weil er nämlich von dem Alien attackiert wird. Und dabei sterben auch einige Soldaten. Und auch da fand ich wieder, ist es schon erstaunlich, wie düster der Film doch auch sein kann für die eigentliche Zielgruppe. Ich muss schon sagen, also du hast ja öfter mal, klar, also allein wenn ich daran denke, was Spielberg mit E.T. gemacht hat im Nachhinein, mit den ganzen digitalen Verfremdungen dort, wo aus, glaube ich, Maschinengewehren, Taschenlampen oder sowas gemacht werden, ist das doch hier doch schon ein harter Tobak, finde ich. Zumindest wenn man jetzt denkt, dass der Film die Zielgruppe hat in dem Alter, in dem auch die Hauptfiguren hier sind, ist das schon relativ hart, muss ich sagen. Also da gibt es ja auch genug Geschrei und Rumgezappel und so weiter. Also es ist durchaus, na klar, für unseren Podcast jetzt nicht besonders hart, aber wie gesagt, für die Zielgruppe schon. Aber die Jungs können sich dann befreien und fliehen wieder in die Stadt, wo mittlerweile, ja muss man schon sagen, Kriegsstimmung herrscht. Da sind auch Panzer dort im Einsatz gegen das Alien, überall Explosionen und es wird rumgeballert. Und die Gruppe der Jungs trennt sich dann auch, weil, jetzt habe ich seinen Preston, ne? Ist, glaube ich, verletzt sich dort. Oder Martin, wer war das? Ne, Martin. Preston ist Martin, ja in der Militäranlage, genau.
Ja.
Martin. Und deshalb bleibt Charles bei ihm und Joe und Carrie laufen zum Friedhof, weil Joe sich daran erinnern kann, dass er vor ein paar Tagen erlebt hat oder gesehen hat, wie dort etwas gegraben hat. Und jetzt im Nachhinein weiß er natürlich, dass es vermutlich dieses Alien war. Und dann kommt eben die besagte Szene, die ich vorhin schon angesprochen habe, relativ simpel. Sprechen sich Joes und Alice Väter aus im Auto, denn sie sorgen sich um ihre Kinder, wollen die Kinder suchen, wollen die Kinder eventuell retten, weil sie eben auch nicht wissen, was mit den Kindern gerade passiert ist. Und dann, ja, gesteht sich Joes Vater ein, ja, okay, also Alice Vater entschuldigt sich und sagt, er wollte das alles nicht. Und Joes Vater sagt, ja, es war eben ein Unfall. Und das ist durchaus, ja, also irgendwie eine schöne Situation, finde ich eben. Also sie ziehen dann an einen Strang, weil sie ein gemeinsames Ziel haben und das wird dann wie so eine Banalität ausgeräumt, weil es eben letztendlich auch eine Banalität war, weil es eben ein Unfall war und niemand was dafür konnte. Und das sehen sie dann auch ein in der Situation. Das fand ich durchaus gelungen, Pascal. Also dass dieser Konflikt so banal aufgelöst wurde, wie er eigentlich eben doch ist.
Ja, genau. Und da ist es dann halt auch einfach die schöne Schlussfolgerung, dass das halt einfach passiert ist, weil die Kids sich halt ihren Vätern widersetzt haben und sie halt trotzdem zusammen ihr Abenteuer durchziehen. Und auch wenn sie jetzt natürlich in Anführungszeichen in Gefahr sind, oder auch nicht nur in Anführungszeichen, sie sind in Gefahr und die Väter müssen sie halt retten,
ja, haben sie halt dadurch automatisch mit dafür gesorgt, dass jetzt halt, wo die Stakes höher sind, wo es jetzt halt mal wieder um das Leben von Menschen geht, man mal so einen banalen Streit eben aus dem Weg schafft, einfach nur, um dann vernünftig zusammenarbeiten zu können. Und ja, das ist auch nichts Neues, aber das ist auch natürlich in so einem Film dann trotzdem an dem Punkt genau an der richtigen Stelle und ist schön, fühlt sich gut an, hat mir auch ziemlich gut gefallen. Und ja, wieder ein Konflikt, der sich dann schon mal so auf dem Weg zum Finale auflöst. Ich weiß gar nicht, ob wir noch den anderen Konflikt erwähnt hatten. Es gibt dann halt unter den Kids wird dann halt auch noch mal ja ein Fass aufgemacht. Ich korrigiert mich dann, entschuldige ich mich, falls wir darüber schon gesprochen haben, dass ja auch der Charles in die Alice verliebt ist und die dann quasi noch mal so eine kleine Love-Triangle-Situation haben.
Ja, danke fürs Zuhören. Machen wir weiter.
Okay, hatten wir schon besprochen. Hab ich dann
Kurz am Anfang schon mal so einen kleinen Schlenker gemacht, ja.
Aber okay, es gut. Ist kein Problem. Aber ja, aber auch da ist es eben so, dass auch das eben gut aufgelöst wird, ohne großes Drama. Eben Charles und Joe unterhalten sich, so wie Kinder das in dem Fall einfach auch machen würden. 5 Jahre später, mit 18, hätten sie vielleicht ein Riesendrama aufgemacht, aber eben
genau.
12, 13 ist es eben so, ja, sorry, ich bin auch in sie verliebt. Ja, okay, tut mir leid. Ja, ist schon okay. Und das war's dann sozusagen.
Er sagt halt, es fällt dieser schöne Satz, Charles sagt halt, mir macht's nichts aus, dass du in sie verliebt bist. Ich find's nur doof, dass sie auch in dich verliebt ist.
Ja.
Aber also als Scherz. Und dann ist halt wieder gegessen so, genau. Ja. Also sie machen das eben nicht so von wegen, dass da jetzt noch irgendwie die beiden besten Freunde plötzlich Krach haben deswegen. Wie es auch wieder ganz viele andere Filme 100 Pro gemacht hätten. Also das gehen sie wirklich sehr, sehr, einfach sehr normal an. Das mag ich, ja.
André, würdest du trotzdem sagen, dass die zweite Filmhälfte vielleicht etwas vorhersehbar abläuft oder waren da für dich noch genug Überraschungen und genug Kreativität drin oder ist es so verlaufen, wie du es dir vorgestellt hast?
Ja, also ich kann ja generell dann nochmal jetzt, also ab dem Punkt jetzt, wo die Kids dann quasi nach dem Video dann auch wieder festgenommen werden quasi vom Militär und so weiter, wo sie mit dem Bus wieder weggebracht werden, ab dem Punkt muss ich sagen, hat der Film für mich generell leider einen Hänger. Das ist mir beim, also ich weiß nicht mehr 100%, ich meine, ich habe das erste Mal halt wirklich damals 2011, 2012 gesehen, als er rauskam und jetzt wirklich erst zum zweiten Mal wieder, das ist natürlich jetzt lange Zeit her, aber ich bin mir relativ sicher, dass mir das damals auch schon so ging. Ich finde, ab dem Moment so, bis dann wieder zum Finale, auf das jetzt gleich dann als nächsten offiziellen Storypoint von dir dann übergehen, dazwischen hat der Film für mich echt so einen Hänger, weil das dreht sich ein bisschen im Kreis alles. Ich meine, klar, es ist wichtig, dass sie dieses Video finden, das ist halt nochmal der wichtige Punkt, aber immer dieses, wir fahren in die Stadt, wir werden wieder festgenommen, dann wird der Vater festgenommen, kann sich befreien, bricht halt aus, fährt wieder in die Stadt, also da werden super viele Wege aufgemacht, werden viele Wege zurückgelegt, nur um dann halt in dieser Zeit Dinge zu nutzen, die dann den Plot vorantreiben oder eben dann solche Sachen eben wie das Aussprechen im Auto, die dann eben da quasi so abgehakt werden, die gut sind zwar im Detail, aber ich finde dann, wie der Film sich da bewegt, da verliert er, finde ich, für mich so ein bisschen sich selbst aus den Augen, weil bis dahin war er eigentlich sehr, sehr straight und wusste immer genau, was als nächstes jetzt kommen muss, um das voranzutreiben. Aber immer dieses dann, der wird festgenommen, sie fahren wieder dahin, wieder zurück und das Militär kommt wieder und bringt die wieder dahin. Da finde ich, verliert der Film für mich so ein bisschen einfach das Momentum und das tut ihm irgendwie nicht so richtig gut. Und ab dem Moment werde ich auch so ein bisschen unaufmerksam bei dem Film immer. Das ist mir leider echt wieder aufgefallen. Und aber generell, trotzdem die Points, die aufgemacht werden halt, also die dann abgehakt werden, die mag ich schon. Und das funktioniert dann auch wieder, wie gesagt, alles, was sich um die Gruppe, um die Truppe, um die Väter, um die Kinder, also um die Figuren sich dreht, um unsere wichtigen Hauptfiguren, das funktioniert. Aber eben dieser ganze Militärplot rutscht da für mich jetzt zu sehr dann irgendwie da rein. So. Und wie gesagt, genau zwischen diesen Punkten passiert das da für mich. Und nochmal, um auf diesen Angriff so zu sprechen zu kommen, also den finde ich auch an sich spannend und wie du auch sagst, für so einen, ich sag mal, Kids-Film in Anführungszeichen, ja, schon nicht unhart. Klar, man sieht kein Blut, wie du schon sagst, für unseren Podcast natürlich alles seicht, aber ich gebe dir schon recht, ne? Also, es wird auch, die Kinder sagen auch so, oh mein Gott, es sind schon 3 gestorben und so. Also, sie realisieren das auch, die Kids, dass da gerade Menschen vor ihren Augen sterben. Ich glaube, einer, ich weiß gar nicht, wer es ist, aber er kotzt dann auch in den Bus, ja. So als Reaktion. Also, das ist sehr natürlich. Also natürlich, wie natürlich man in der Szene reden kann, wenn Alien auf dem Bus sitzt, der umgekippt ist. Aber gleichzeitig muss ich auch da wieder sagen, eben was die Action angeht, wie das Monster da auf dem Bus hängt, da reingreift, ist leider auch wieder alles sehr hektisch. Ne? Hektisch geschnitten, draußen ist es dunkel. Von der Inszenierung her auch nicht so der goldene Moment des Films, muss ich leider sagen. So. Aber wie sie dann damit umgehen aus Situationen und dann da auch rauskommen und so weiter, wieder auch mit Teamarbeit, ne? Sie kämpfen sich ja dann aus dem Bus frei, machen Huckepack, ziehen sich da raus, irgendwie schlagen doch die Scheibe ein. Also wie sie auch da wieder zusammenarbeiten als Gruppe, das funktioniert halt auch wieder gut. So. Also die kleinen Momente, immer, die eben unsere Truppe hier betrifft, die funktionieren für mich gut. Aber dieser Weg jetzt eben, den der Film hier sehr holprig jetzt nimmt, um die Figuren auch wieder zusammenzuführen und sie dahin zu lenken, wo sie so hin müssen. Da finde ich, hat der Film für mich seinen schwächsten Part so für mich jetzt hier so im letzten Drittel vorm Finale.
Zum Finale, unterhalb einer Garage, finden Carrie und Joe eine Höhle und dort befindet sich zum einen der Technikkram, der in der ganzen Stadt ja verloren ging, aber zum anderen eben auch einige Menschen, unter anderem Alice. Und der Sheriff, und nach einem Ablenkungsmanöver mit Feuerwerk von Carrie schafft es eben Joe quasi, die Menschen zu befreien, eben weil er dem Alien gut zuredet. Dann später, also das Alien kommt dann wieder zurück, nachdem er die befreit hat, und tritt Joe gegenüber. Und er redet der Kreatur gut zu, sagt, er will nichts Böses. Und man weiß es jetzt ja nun eben schon, André hat uns ja auch erklärt, wie das Ganze funktioniert mit dem Alien. Und das Interessante hier an dieser Szene ist eben, als die beiden sich gegenüberstehen, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, das musste ich tatsächlich jetzt auch nachlesen, aber es ist tatsächlich auch so gemeint. Es ist ja hier zum einen das Alien zum ersten Mal richtig zu sehen, auch für mehr als 0,01 Sekunden. Aber das Interessante ist hier eben, dass... Also ursprünglich sollte das Alien tatsächlich gar nicht zu sehen sein, im ersten Script-Draft sozusagen. Jetzt sind es, glaube ich, insgesamt 3 Minuten, aber selbst wenn man das Hektische zusammenzählt. Aber das Alien, das hat eben die Augen von Catriona Balfe, die eben Joes Mutter spielt in dem Film. Und das ist quasi als Metapher sozusagen, das Alien, die Kreatur, dient als Metapher, um den Schmerz des Kindes darzustellen, durch das es gehen muss, eben durch den Verlust der Mutter. Und das ist eben erst nach dieser Konfrontation jetzt mit dieser Angst oder mit diesem Schmerz, in dem Fall mit dem Alien, weiterleben kann und wieder, ja, einfach weiter im Leben geben kann. Und das fand ich durchaus, wenn wir jetzt betrachten, dass der Film eben auch gute Botschaften hat und eine schöne Message verbreiten will, super, also einfach super. Also auch, dass hier jetzt einfach kein Kampf oder sowas stattfindet, das ist einfach genial, weil eben das Alien letztendlich, ich gehe schon mal weiter, am Ende all diese elektrischen Teile zusammensetzt zu einem großen Raumschiff und dann von der Erde einfach flieht. Und das ist einfach so ein richtig schönes Happy End, ein richtiges Feel-Good-Happy End. Es kommt da nicht doch irgendwie zum Kampf zwischen Alien und dem Militär, was jetzt zwar vorher schon angedeutet wurde, aber jetzt nicht mehr groß im Showdown jetzt stattfindet. Und dass eben die friedliche Lösung, die verbale Lösung sozusagen hier vorherrscht. Und das hat mir richtig gut gefallen, Pascal.
Mhm. Ja.
Und auch ein schöner Shot am Ende, wenn das Raumschiff wegfliegt.
Ja, total. Und dann, das wird ja auch nochmal diese Charakterentwicklung ist ja auch nochmal am Symbol, so symbolisch zu sehen, anhand dessen, dass Joe ja diesen Anhänger, den er die ganze Zeit mit sich trägt, von seiner Mutter, dass der dann ja auch noch zu diesem Raumschiff fliegt. Das, fand ich auch schön. Das gefällt mir gut. Auch, dass da halt wirklich, wie du sagst, das ist jetzt nicht nochmal, dass das Alien jetzt nicht noch einen Actionkampf irgendwie noch sowas irgendwie haben müssen, so eine Kaiju-Szene oder so. Das braucht es dann halt auch wirklich nicht. Ich weiß nicht, bei der Höhle muss ich sagen, die hat mich jetzt, aber jetzt habe ich den Film halt auch vergleichsweise spät gesehen, die hat mich jetzt schon sehr an das Finale von S erinnert. Und ich meine, gut, das gibt's halt auch schon länger. Und kann ja auch, ist ja auch. Man, der Film erinnert an viele Filme und an viele Bücher und das ist dann ja auch aus einem guten Grund. Trotzdem hatte ich hier irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, war mir fast schon zu ähnlich. Ich weiß es nicht. Kann auch ein ganz individueller, schlecht nachzuvollziehender Kritikpunkt sein, aber irgendwie ist mir das aufgefallen und davon ab bin ich aber auch glücklich damit und fand es, ja, irgendwie vergleichsweise unaufgeregt. Ich bin bei André, diesen Hänger davor, den habe ich auch gesehen. Für mich hat sich das ein bisschen relativiert. Da muss ich sagen, wird auch gerade im Finale und aber auch in der zweiten Filmhälfte nochmal einen Aspekt besser bespielt, der auch, finde ich, immer wichtig ist, gerade bei solcher Art von Filmen. Und zwar halt so diese ganze Humorkomponente. So, ich finde, die ganzen One-Liner und die schnellen Gags, die so zwischendurch mal reingestreut werden, sind in der zweiten Hälfte für mich tatsächlich ein bisschen präsenter und ein bisschen besser getimed. Die kommen halt einfach mal so zwischendurch rein, wenn sie irgendwie in die Schule reingehen und dann sagt Charles, oh, da kommst du nicht rein, das ist unmöglich. Und dann machen sie die Tür auf und dann sagt er, oh, ja, ich habe sie schon locker gemacht für dich. So diese kleinen Gags, die da drin sind, die klappen auf einmal ganz gut und halt auch bis zum Finale und ja, deswegen relativiert sich das bei mir ein bisschen, aber ja.
Wie hat dir das gefallen, André?
Also nochmal, um jetzt auf deine ganze Metapher-Geschichte zurückzukommen, also das mit den Augen zum Beispiel wusste ich nicht. Krass, es ist mir nicht aufgefallen und gut, ich glaube, das muss man auch nachlesen, also wüsste jetzt nicht, dass einem das sofort auffallen könnte, beim ersten Mal zumindest nicht,
also,
aber...
Es könnte zumindest, also uns hätte auffallen können, dass es zumindest sehr menschliche Augen waren.
Okay.
Dass es natürlich jetzt die Augen der Schauspielerin mit der Augenfarbe und so waren, das natürlich, wie gesagt, eher nicht, wie du schon sagst,
ja.
Aber ja.
Okay, also das wusste ich alles nicht, aber dass das eine Metapher sein soll, doch, das wusste ich. Also das ist ja auch wieder relativ obvious so. Also für mich stellt ja auch das Alien quasi, beziehungsweise Alien und Joe haben ja quasi dasselbe Problem. Sie haben beide was Schlimmes erlebt, Joe seine Mutter verloren, das Alien wurde gefoltert und als Militärexperiment verwendet und beide müssen quasi die Vergangenheit hinter sich bringen. So habe ich das immer, die Metapher quasi immer ausgelegt. Also beide müssen ihre Vergangenheit ablegen oder hinter sich lassen oder quasi akzeptieren, besser gesagt. Also verdrängen, sondern akzeptieren, es abschließen und weitermachen. So, und das ist ja das, was sie beide merken, als sie sich berühren. Ne? Das Alien versteht ihn, er versteht das Alien. Und beide wissen irgendwie, dass sie einfach im Grunde dasselbe Problem haben. Und damit verbunden ist ja dann auch eben, was Pascal eben beschrieben hat, wo eben dann dieser Magnetismus des Raumschiffs, die ganzen Elektronik, dann wissen wir ja auch, warum am Anfang, ne, die ganzen Mikrowellen verschwunden sind und Automotoren, wo dann eben diese Anhänger, das ist natürlich auch sehr, 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 sehr overly dramatic und sehr plakativ natürlich, aber symbolisch gesehen, wie eben der Anhänger mit der Mutter drin da eben auch wegfliegt und er muss es eben loslassen, er muss es akzeptieren, dass die Mutter weg ist und das Alien muss akzeptieren, dass es eben dieses Schlimme durchlebt hat, aber man muss jetzt auch den Groll auf die Menschheit quasi beiseite legen und dann eben einfach nach Hause gehen, so quasi. Und Joe sagt doch dann auch zu dem Alien irgendwie von wegen sowas wie, ich hab's nicht mehr im O-Ton im Kopf, aber er sagt halt irgendwie, ja, dir ist was Schlimmes passiert, aber du kannst trotzdem noch dein Leben leben oder sowas. Ne? Irgendwie sagt er dann zu ihm, oder zum Alien. Und das war für mich immer so die Metapher eben, dass sie beide was loslassen müssen, um im Leben jetzt weitermachen zu können, so ein bisschen. Und ist halt super Posterspruch, so Wandtattoo-mäßig, aber es ist funktioniert halt, weil es trotzdem irgendwie sehr, sehr rührend ist. Und auch der Endshot halt, wo natürlich dann eben die beiden Väter mit ihren Kindern, ne, Alice und Joe, zusammenstehen, die nehmen sich irgendwie noch an die Hand und so und dann fliegt eben das Alien da ins All. Das ist natürlich ein schöner Shot und wie Chris ja sagt, ein Film, wo eben nicht vorher noch erstmal 20 Minuten Showdown irgendwie kommt, alles muss noch geballert werden und das Alien muss noch irgendwie 20.000 Soldaten töten, auch wenn man sich wünschen würde, dass Nelek vielleicht noch gefressen wird, aber es ist ja trotzdem, oder wird er gefressen? Sieht man das eigentlich noch?
Der wird doch Matsch gemacht.
Doch, der wird Matsch gemacht, ne? Ich hatte Wünsche werden hier erfüllt. Ich hatte gerade im Kopf, dass man ihn nicht mehr, weil er schießt ja noch auf das Alien mit dem MG, bevor sie rausklettern. Doch, stimmt, klar. Und dann sieht man noch, ja, doch, alles klar. Ich hatte gerade im Kopf, dass man sieht nicht mehr, was mit ihm passiert. Aber alles gut. Der Böse wird gematscht gemacht. Also alles fantastisch. Nee, aber eben, es gibt keine große Endschlacht mehr. Das mag ich an sich ganz auch. Was ich beim Film, ich weiß nicht, ob ich es schlecht finde. Ich glaube, schlecht finde ich es. Also insgesamt, ich würde es nicht als Negativpunkt dem Film ankreiden. Aber ich bin mal gespannt trotzdem, was ihr dazu sagt. Ich meine, ihr habt jetzt beide schon da auch euer Fazit zu abgegeben zum Finale. Ich weiß nicht, ob ich tatsächlich damit immer, also, ja, beziehungsweise, das ist immer, ich habe es jetzt zum zweiten Mal erst wieder gesehen, den Film, aber ich weiß nicht, ob ich damit glücklich bin, dass der Film einfach nach dem, das Raumschiff ins All geflogen ist, die Credits zeigt. Normalerweise bin ich immer froh, wenn Filme den pünktlichen Ausstieg schaffen und nicht noch too much irgendwie hinterherfahren. Aber hier, das Ende ist halt so, es gibt halt 1000 Fragen trotzdem noch. Also, wie würde das jetzt weitergehen, ne? Weil, das Militär ist ja da. Diese Riesenvertuschung ist da. Der Sheriff, also Joes Vater, wurde festgenommen so und quasi entführt, mehr oder weniger. da war ein Alien. Das sind jetzt so, die Leute sind evakuiert worden ohne Grund. Also es sind jetzt tausend Dinge, die man sich jetzt theoretisch auch fragen würde. Wie geht das jetzt weiter? Wer wird da noch zur Rechenschaft gezogen und so weiter?
Aber das ist doch auch Spielberg. Diese Fragen darfst du am Ende einfach nicht stellen, denn
natürlich,
die haben ein Happy End.
Deswegen sage ich ja, es ist nichts, was ich im Film ankreiden würde, weil das Ende natürlich trotzdem gut funktioniert und alles rund abschließt als Klammer, alles okay. Aber das ist so ein Film, wo ich mir das denken würde, ich hätte jetzt gern Super 8 2 oder Super 16 oder wie auch immer man ihn nennen würde, um zu sehen, wie das Ganze jetzt überhaupt dann weitergeht. Wie wird das aufgelöst? Wer muss da jetzt für bluten irgendwie? Und das fände ich spannend. Aber wie gesagt, das ist sowas natürlich, das darf man sich bei so einem Film, der insgesamt natürlich als Metapher funktioniert, nicht fragen, aber es wäre spannend.
Aber der Film macht dann zum Glück das Smarteste, was er hätte machen können. Er zeigt uns den fertigen Film The Case, den die Kids gedreht haben in voller Länge, und ich muss sagen, das ist ein super Gimmick, dass sie das noch an die Credits rangehängt haben, weil es super sympathisch ist. Es ist teilweise auch echt witzig. Das hat mir sehr gut gefallen, dass sie das am Ende noch gemacht haben. Was vielleicht noch wichtig ist an dieser Stelle, da gehe ich mal zuerst zu Pascal. Ich zumindest sehe es so, ich finde den Aufbau des Films generell einfach ziemlich gut. Er hat ein gutes Pacing und er hat einen sehr guten Umgang eben mit dem Timing seiner Highlights, also seiner Action-Highlights in Anführungszeichen, und vor allem mit dem Alien. Ich habe es ja schon gesagt, es taucht insgesamt 3 Minuten on screen auf und davon fallen irgendwie, glaube ich, 2:55 schon aufs Ende. Das ist eben so, wie man früher einen Blockbuster gemacht hat. Ne? Man zeigt nicht eben schon in der ersten Szene das, was die Leute vielleicht unbedingt sehen wollen. Irgendwie den T-Rex zeigt man nicht in der ersten Szene, den weißen Hai zeigt man nicht in der ersten Szene, sondern dann immer mehr so langsam mal hier mal einen Arm, da mal einen Arm, hier mal einen Schwanz oder sowas. Und auch dieser Film macht das gut, finde ich. Also mir gefällt das, wenn das so klassisch abläuft und man nicht so verschwenderisch umgeht damit. Aber wie sieht's bei dir aus?
Doch, das finde ich auch gut. Zumal es ja auch halt wirklich nicht von Anfang an eindeutig ist, dass jetzt das Alien quasi das zu vernichtende Wesen ist, also quasi der ganz starke Antagonist ist und in dem Sinne halt eher das mysteriöse Wesen, über das es mehr rauszufinden gilt. Und gerade deshalb ist es, glaube ich, auch wichtig und auch halt auch so äquivalent zu halt den Blockbustern, wie du meintest, wie es damals war, dass man halt erstmal etwas, also man bekommt quasi immer mehr zu sehen, umso mehr der Zuschauer und die Figuren halt über das Wesen gelernt haben. Jetzt nicht logisch aufgrund dessen, sondern quasi so ein bisschen, es ist so eine Entwicklung. Also wir lernen das quasi erstmal auf Plot-Ebene besser kennen und eine Exposition bekommen wir und dann dürfen wir es auch ein bisschen mehr sehen. Und so schaukelt sich das halt hoch. Und so hält der Film natürlich auch seine Spannung. Und das funktioniert gut. Und es war mit Sicherheit auch einfach mal mit Sicherheit zum Teil Selbstzweck, weil du halt, hier hättest du natürlich jetzt die ganze Zeit mit dem Monster um dich schmeißen können. Das ist ja nur ein CGI-Ding. Aber so aus den Ursprüngen natürlich dann halt auch einfach der aus praktikablen Gründen halt dann seltener eingesetzt. Aber er gibt dann halt irgendwie so, wie es jetzt hier im Film verarbeitet wurde, auch ja einfach für den Spannungsaufbau total Sinn. Und deswegen mag ich das auch.
André, wie siehst du das? Also mit der Screentime des Aliens und wie es angedeutet wird erst und quasi funktioniert wie der klassische frühere Blockbuster. Und gleichzeitig würde mich noch interessieren, wie du die Filmmusik fandest. Also die hat für mich auch sehr zum Gelingen des Films beigetragen.
Ja, also ich bin da echt bei Pascal halt. Also ich finde das halt, dass das Monster wirklich nur bruchstückhaft gezeigt wird und das ja auch dazu passt, dass man eben relativ schnell sieht, dass es ja auch nicht irgendwie jeden tötet. Und das heißt, es wird ja auch nicht sofort als so, ja, eben das Bestialische, der weiße Hai eingeführt, der wirklich alles einfach wegfrisst. Von daher funktioniert es für mich ganz gut, dass man das echt wie so eine Karotte so ein bisschen vor sich hertreibt, sodass der Zuschauer, die Zuschauerin immer wissen, so, okay, ich habe was, auf was ich mich irgendwie freuen kann, also hoffentlich im besten Falle, und dass man eben noch nicht einfach auf dem Silbertablett alles präsentiert bekommt. Von daher, das finde ich auch gut, gepaart mit dem natürlich, dass man bei, wir haben nun mal hier einfach ein fettes CG-Monster und wir wissen alle, wenn man das zu sehr, wenn man so einem CG-Monster so viel Screentime gibt, geht das meist in die Hose. Von daher finde ich das schon okay, dass sie hier eben dieses Behutsame wählen. Und was die Musik angeht, ich finde die gut, ich bin aber nicht so geflasht, muss ich sagen, weil ich habe extra darauf geachtet, weil gerade bei solcher Art Filmen meistens die Musik eine große Rolle spielt natürlich, die dich irgendwie emotional immer auch catchen soll. Und es gibt einige sehr gute Stücke und in den wichtigen Momenten funktioniert sie auch. Es ist aber kein Score, wo ich jetzt nach dem Film sage, boah, krass, den muss ich mir jetzt noch irgendwie 20 Mal bei Skype anhören, indem du mir vorsingst, Chris, bei Spotify anhören. Also ich weiß nicht so richtig. Ich finde, der ist nicht so mega catchy oder beziehungsweise andersrum. Das ist ein Score, der funktioniert sehr gut mit dem Film, aber ich glaube, für mich zumindest nicht so alleine. Und das ist immer so ein Ding, wo ich so den Score ausmache. Ist das ein Score, wo ich sofort danach Bock habe, den jetzt auch nochmal so als Standalone für mich einfach zu hören? Oder ist es ein Score, der wirklich mit dem Film verbandelt ist und der in den Szenen wirkt? Und für mich ist es eher Letzteres.
Ja, vielleicht liegt es daran, ich mag generell die Scores von Michael Giacchino. Der hat auch ich mochte die auch zu Jurassic World 1 und 2 tatsächlich, finde, hat er ein bisschen was auf dem Kasten, aber ist ja, Musik ist ja auch Geschmackssache wie Film. Runden wir das Ganze jetzt mal ab. Also die ursprüngliche Frage war ja eben, wie Super 8 als sage ich mal, Reanimation des Spielbergschen 80s-Kinos funktioniert. Wie schafft er es, diese Kinomagie aus unserer Kindheit wiederzubringen oder diese Jugendmagie, je nachdem, wie man es nimmt. Dass man quasi als Kind so oder dieses Gefühl hat, als Kind Teil von etwas Großem zu sein hier mit so einer Geschichte. Und in dem Fall ist es ja auch so, dass es quasi auch so dieses Austarieren ist zwischen den, sag mal, großen Effekten, was man hat und das große Action-Kino, aber gleichzeitig eben auch diese einfühlsame Figurenzeichnung und dieses Coming-of-Age-Thema. Und das einhergehend mit dem Fazit zum Film darf heute André anfangen.
Okay, also insgesamt muss ich sagen, dass Super 8 diese Erwartungen, wenn man sie dann wirklich so mitbringt, prinzipiell schon erfüllt. Also ich finde, der Film hat eigentlich alle Zutaten, die so ein Emblem-Ding gerade aus der alten Phase eben haben muss. Also da es klingt jetzt negativer, als es gemeint ist, aber so eine Checkliste, wenn man sich so eine hinhalten würde, was man da alles haben möchte, irgendwie, ja, die Kids, das Feeling, die Kleinstadt, der Vibe, die Sommerferien, ja, es gibt keine Pflichten, so dieses Gefühl der Pflichtlosigkeit und wir machen jetzt einfach, worauf wir Bock haben und das ist alles drin. Das funktioniert gut, die Kids sind sympathisch, wie gesagt, mal mehr, mal weniger nervig. Ich sag nur Firecracker Boy, so den finde ich ein bisschen anstrengend auf Dauer, aber er erfüllt ja trotzdem irgendwie seine Rolle und seine Pflicht und es funktioniert. Aber generell die Gruppe ist super stark, so wie sie dargestellt werden, wie mit den Facetten, die sie haben, mit jeder seinen Kleinigkeiten. Jeder hat irgendwie so seine kleinen Kinks und Feinheiten. Und natürlich geht man jetzt nicht bei allen Charakteren der Gruppe super tief rein. Es beschränkt sich natürlich im letzten Endes dann doch eher auf eben Joe, Alice und noch so ein bisschen eben Charles. Aber man kriegt dann die nötige Charakterzeichnung, ob man sie alle gerne mag, so in der Konstellation eben, wie sie vorherrschen. Das funktioniert echt sehr, sehr gut. Der ganze eben Subplot mit dem, wir haben hier eben einen Monsterfilm an sich ja trotzdem auch. Und die Kids wollen eben quasi diesem Monster nachgehen. Sie wissen ja am Anfang nicht, dass es ein Alien ist, das stellt sich ja erst später eben natürlich dann raus. Funktioniert für mich auch. Das ist ja, also wie gesagt, natürlich ist es so ein bisschen Classic E.T., beziehungsweise modernes E.T., wenn man ja so will, vom Grundsatz her. Und das ist aber auch total okay, das funktioniert und das hat schon mal funktioniert und funktioniert wieder. Jetzt eben hier mit einer deutlich moderneren, temporeicheren, actionreicheren Anstrich natürlich. Wie gesagt, mein größtes, glaube ich, Problem mit dem Film oder Problem, aber die größten Abzüge kriegst du für mich eben einfach in diesem ganzen Ausspielen des Militärplots, der A halt sehr simpel gehalten wird, also in seiner ganzen Daseinsberechtigung, also dass sie halt da kommen, vertuschen, verschleiern, ja, in bester Akte X-Manier, Aliens gibt's nicht, jeder, der was da, also jeder sagt, doch, kommt in den Knast, Herr Mulder, und das finde ich irgendwie alles, das ist mir jetzt zu simpel gedacht, weil, na klar, aus der Perspektive heraus, dass es irgendwie ein Kids-Film ist, ist es noch so okay, aber ich finde, für mich ist es zu wenig, weil sie machen halt einfach auch zu wenig damit. Sie nutzen ja das ganze Militär nur damit, im Grunde damit das Szenario abgeriegelt wird, damit du dann wieder die Charaktere besser wie auf so einem Schachfeld platzieren kannst, weil sie können sich nicht mehr alle frei bewegen, weil das Militär halt da ist und reguliert so ein bisschen. Also das finde ich ein bisschen schade, dass sie es wirklich im Grunde nur dafür einsetzen, so Barrieren zu ziehen und die Charaktere nicht mehr überall hingehen zu lassen. Und ich sage ja gerade, so ab dem letzten Drittel dieser Schule, wo sie in der Schule sind, ab da hat der Film echt für mich so einen kleinen Fokusverlust halt auch, wo einfach Figuren zu sehr hin und her geschoben werden, um dann eben kleine Subplots dann eben auszuerzählen oder zu Ende zu führen oder eben wie der Twist eben der Väter dann da ausspielen zu lassen. Aber da gibt es so eine 15 Minuten vielleicht sind das, wo der Film für mich echt komplett so ein bisschen den Fokus verliert und eben auch nicht mehr so nur die Kids im Fokus hat. Und das, ja, da verliert der Film mich so ein bisschen, leider. Und das ist echt schade, dass er da nicht stringenter bleibt in der ganzen Erzählung und da vielleicht echt sogar 10 Minuten von mir aus 10 Minuten kürzer ist. Aber dafür geradliniger so. Und ja, wie gesagt, die Action ist für mich so ein zweischneidiges Schwert. Ich finde sie an sich schon irgendwie spannend und funktioniert. Aber für mich ist es dann letztendlich, wie gesagt, vom Schnitt her, Beleuchtung, alles ein bisschen zu hektisch, hätte ich lieber ein bisschen mehr Crisp gehabt. Klar, mit der dahingehend, dass man das Monster nicht zu sehr zeigen will, hast du natürlich ein Problem. Wie inszenierst du das dann? Mir gefällt es insgesamt nicht so, wie sie die Action inszenieren. Mir ist es irgendwie alles zu schnittgewittrig und letzten Endes und nicht klar genug. Das gefällt mir auch nicht so gut. Aber letzten Endes trotzdem diese ganze Grundthematik, die Metapher dahinter, die eben im Grunde die Geschichte um einen Jungen, der seine Mutter verloren hat, der damit abschließen muss, weil letztendlich ist es genau das, plus eben noch die Love-Story, so ein bisschen die Jugendliebe-Story mit Alice. Das funktioniert alles super, das ist echt total echt und realistisch und fühlt sich einfach gut an. Und dass der Film dann eben auch wirklich sagt, wir machen jetzt hier ein Happy End ohne Geschnösel und ohne Kitsch letztendlich. So richtig kitschig ist es nämlich nicht. Es fühlt sich auch da, fühlt sich irgendwie trotzdem einfach schön und ehrlich an. Und das rechne ich dem Film hoch an, dass es sich da echt wirklich in den Tönen nicht vergreift und nicht albern wird. Weil das passiert dann doch eben wieder ziemlich vielen Filmen in dem Bereich. So, von daher, ich finde Super 8 ist ein guter Film. Es ist ein guter Amblin-Film. Es ist ein guter Coming-of-Age-Film. Es ist ein mäßiger Sci-Fi-Film. Und es ist ein okayer Actionfilm. Also letzten Endes halt eben das Wichtige, was er macht, der ganze Kids-Part ist super, aber er verliert für mich, er ist irgendwie ein gutes Kids-Drama, aber er ist für mich leider nicht der beste Sci-Fi-Actionfilm. So, um die Gewichtung mal klar zu machen. Von daher kriegt er von mir, lange Rede, kurzer Sinn, 3,5 von 5 Sternen.
Danke. Ja, ich mache kürzere Rede heute. Für mich ist Super 8, jetzt kommt ein kleiner Lobgesang, tatsächlich so ein bisschen der feuchte Traum eines jeden Jüngers von Steven Spielberg oder Stephen King. Du hast die verschlafene Kleinstadt, du hast mysteriöse Ereignisse, die vonstatten gehen, du hast Geheimnisse, du hast eine Gruppe mutiger Kinder, du hast die erste Liebe und eine ganze Menge Fantasie und Nostalgie da drin. Und für mich gehört der Film tatsächlich zu den besten Blockbustern der letzten, sagen wir mal, 10 bis 20 Jahre. Und ist auch, ich finde es auch mal ein bisschen schade, dass der Film so ein bisschen wenig Beachtung findet tatsächlich. Vielleicht, Pascal hat es ja vorhin schon gesagt, vielleicht kam er jetzt auch einfach zu früh, wenn man jetzt eben sieht, dass danach ein paar Jahre später eben eine große Retrowelle kam und eine 80s-Retrowelle kam und da wäre er vielleicht noch ein bisschen erfolgreicher gewesen und besser aufgehoben gewesen. Aber für mich funktioniert eben, André hat es schon gesagt, vor allem eben auch dieser Coming-of-Age-Sektor im Film, aber auch der Science-Fiction-Anteil, der ist nicht ganz so großartig wie der Coming-of-Age-Teil, aber für mich ist es eben auch mehr ein Coming-of-Age-Film in einem Science-Fiction-Szenario und deswegen ist das eine für mich nicht ganz so wichtig wie das andere. Der Cast ist großartig, die Atmosphäre ist toll, die Bilder sind toll, ich fand tatsächlich auch die Action-Szenen ziemlich gelungen, ich fand es super, super, super gut, dass Abrams es schafft, eben wie seine Vorbilder eben dieses Highlight des Films, dieses Monster eben erst am Ende zu zeigen und vorher nur dezent anzuteasern. Du hast es ja eben auch gesagt, André, nochmal, der Militärpart, über den kann man streiten. Letztendlich, du sagst, er dient ja quasi so ein bisschen als Schachbrett. Funktionen für die Figuren. Ich würde sogar so weit gehen, wenn wir jetzt am Ende ja wissen, dass es ein Happy End gibt und das Alien ja eigentlich positiv gestimmt war die ganze Zeit und einfach nur nach Hause wollte, ist das Militär eigentlich nur dazu da, damit irgendein Antagonist da ist, weil man den braucht letztendlich. Ja. Ansonsten gibt es viele Explosionen, große Explosionen, die man sich angucken kann, aber für mich ist das eine große Verbeugung an das Genre-Kino der 70er und 80er Jahre und das strahlt auch mit jeder Pore aus. Und lässt zumindest für mich, aber sicherlich auch für viele andere, die magische Kindheit wieder auferleben. Zumindest für die Leute, die irgendwann zwischen 1960 und 1990 geboren wurden, die noch so eine Kindheit erlebt haben oder zum Großteil erlebt haben. Ja, großartiges Abenteuer von mir, fast die Höchstwertung. 4,5 von 5. Pascal.
Ja,
ich ahne was. Ich ahne, darf ich einen Tipp abgeben?
Ja, gerne.
Mein Tipp ist, dass du die obligatorische Mitte aus uns beiden wählst. Aber ich bin gespannt.
Ja, ihr seid das Yin und Yang und ich bin die, keine Ahnung, Yong. das war ein sehr seltsamer Vergleich. Sorry, falls das irgendwie offensive war. Was soll ich sagen? Nee, ich fand den Film, ich hatte auch eine ziemlich gute Zeit mit dem Film. Definitiv. Ich überlege gerade, was ich jetzt noch mal so erwähnen kann. Ich bin grundsätzlich, glaube ich, so ein bisschen bei euch beiden. Und ja, du hast ja auch recht, Chris. Also darauf wird es hinauslaufen. Ich fand den Coming-of-Age-Part auch wirklich grandios. Und ich kann deswegen auch zum Großteil über dieses zum Beispiel sehr plakativ und sehr plattgeschriebene Militärgedünster hinwegsehen, weil es halt, und da bin ich dann auch bei dir, Chris, halt wirklich dafür da ist, einfach nur, ja, der Antagonist zu sein, damit halt die alle quasi eine gemeinsame Motivation haben und die inneren Konflikte sich dann dadurch auflösen können. Meine Kritikpunkte habe ich, glaube ich, größtenteils schon mal gesagt. Ich finde halt ja dann halt doch, wie gesagt, dass auf der Antagonistenseite, das hätte man alles ein bisschen interessanter gestalten können. Das hätte man ein bisschen differenzierter schreiben können. Da hätte auch von mir aus wirklich dieser Colonel, den mochte ich halt wirklich nicht. Der hat mir das alles zu, der war zu böse, weil er böse ist, weil er irgendwie halt dieser ganz klassische, das ist mein Monster und wir müssen böse sein zu dem Monster. Und ja, das hat für mich nicht so gut funktioniert. Aber wie gesagt, kann man dann drüber hinweggucken, fand ich da nicht so schlimm. Ansonsten audiovisuell bin ich ja auch komplett dabei, dass ich finde, dass der Film gut aussieht. Auch hier und da Kleinigkeiten, an denen man mäkeln kann. Beim Soundtrack, da hatte ich jetzt eben noch nichts zu gesagt. Ich finde auch, dass der sehr offensichtlich quasi an John Williams erinnern soll. Was er meiner Meinung nach auch größtenteils erfolgreich schafft, aber dann halt im Vergleich einfach nicht die Markanz und die ganz hohe Klasse dann der ganz legendären Filmscores aufweist, sodass dann halt sich das nicht einstellt, dass man danach noch lange den quasi im Ohr hat. Ich habe jetzt ehrlicherweise, ich erinnere mich noch daran, dass ich diese Assoziation gezogen habe, während ich den Film geguckt habe, aber jetzt wirklich im Kopf habe ich ihn tatsächlich auch nicht mehr. Genau, und dann ist halt für mich auch noch ein Faktor, der tatsächlich immer recht wichtig ist, wenn es um diese Filme geht, oder zumindest um viele dieser geistigen Vorbilder, wie zum Beispiel Goonies. Goonies ist für mich halt auch zum Großteil zu 50-60% einfach eine Komödie, über die ich gerne lache und viel lache. Und da will ich halt auch wirklich auf der Humorebene unterhalten werden. Und das ist bei manchen Filmen aus dieser Zeit mehr, bei manchen weniger. Wir haben es jetzt zum Beispiel gerade bei den S-Remakes gesehen, die auch sehr, sehr viel auf Comedy setzen. Auch bei Stranger Things ist das ein großer Part. So, das muss dann schon sitzen, das muss da sein. Und ich finde, der Humor sitzt hier richtig. Das Einzige, was ich finde, dass er stellenweise, wenn er halt dann auch wirklich so in diese düsteren Phasen abdriftet, es könnte mir fast ein bisschen mehr sein. Es könnte mir fast ein bisschen noch ein bisschen lustiger sein tatsächlich einfach. Und das ist dann tatsächlich auch noch mal bestärkt mich nochmal darin, dass ich halt so gerne halt wissen würde, wie wäre es, wenn es andersrum gewesen wäre? Wie wäre es halt, wenn der Film nicht 2011, sondern sagen wir 2018 gedreht worden wäre, wo halt schon sich so ein bisschen diese Formel etabliert hätte, die jetzt mal besser und mal schlechter quasi wieder abgespult wird. Und wenn dann aber ein Abrams mit einem Spielberg noch als Produzent dahinter versucht hätte, dann nochmal quasi zu zeigen, so jetzt machen wir es mal richtig, richtig, richtig. Das wäre mega spannend gewesen. Also das hätte ich jetzt, wenn es jetzt nochmal ein Super 16 gibt, von den beiden, das wäre unfassbar spannend zu gucken, ob die jetzt sagen, okay, wir gehen den Weg mit und ja, denen jetzt quasi die ganzen aktuellen.
Sie ist einfach als Sequel zum echten Alien. Zu Ripley Alien. Also hätten die Menschen, also das ganze Unglück ist nur passiert, weil die Menschen das Alien haben entkommen lassen auf der Erde. Und so ist dann die komplette Alien-Filmreihe entstanden. Das Unglück.
I see. Das ist eine. Uah, und jetzt, entschuldigt, liebe Hörer, haue ich gegen mein Mikrofon, weil ich immer gestikulieren muss. Okay, komme ich zu meinem abschließenden Fazit. Es ärgert mich jetzt fast. Nein, es ärgert mich nicht. Aber du hast trotzdem recht, Chris. Ich gebe 4 von 5 Sternen und liege in der goldenen Mitte, denn da findet sich, wie man bekanntlich sagt, in der Regel die Wahrheit. Und ja, das war mein Fazit.
Sehr gut. Wahre Worte wahrscheinlich am Ende. Ja, das soll es quasi fast für heute gewesen sein. Es sei nochmal der Hinweis erlaubt, dass wir auch auf Steady sind und ihr könnt uns da supporten. André, was muss man dafür tun? Was kostet das? Und was kriegt man Geniales an Content dort geliefert? Ich habe gehört, gerade vor ein paar Stunden ist da schon wieder was online gegangen.
Ja, nämlich dein OnlyFans. Nee, wenn ihr unseren Podcast gerne hört und gerne mögt, was wir hier wöchentlich machen, dann könnt ihr uns dafür im Monat ein bisschen unterstützen auf der Website steadyhq.com/horrorfilmpodcast, zusammengeschrieben. Den Link findet ihr auch bei uns in den Shownotes. Und dann könnt ihr euch eins der verschiedenen Pakete auswählen und jedes Paket hat quasi andere Boni oder ihr bekommt halt andere Sachen, je nachdem, was euch da wichtig ist. Und ja, dann bekommt ihr zum Beispiel Zugriff auf unsere Exklusivformate, wie Chris gerade schon geteasert hat, nämlich unter anderem Shorties. Das sind Kurzbesprechungen eben von Filmen, die entweder hier bei uns im regulären Podcast gar nicht stattfinden oder jetzt noch nicht. Also wenn wir dann Shorty machen, heißt das nicht, dass der Film nicht vielleicht doch irgendwann nochmal hier in seiner vollen Gänze mit allen drum und dran mal stattfinden kann. Aber es sind Kurzkritiken, so Solo-Kurzkritiken von einem von uns. Und vor allem jetzt gerade aktuell eher, beziehungsweise gerade eher zu aktuellen Sachen. Ich habe nämlich zum Beispiel heute einen kleinen Shorty über Escape Room 2 online gestellt, der ab heute, Standaufnahme 19. August, in den Kinos startet in Deutschland. Und ich konnte den schon vor 2 Tagen sehen und habe da ein kleines Fazit beziehungsweise einen kleinen Shorty zugemacht. Deswegen, sowas bekommt ihr da, aber eben auch weitere Dinge wie unser Bonusformat Filmische Abgründe, wo wir über richtig schlimmen Horror, Trash und sowas reden, sowas bei Prime Video irgendwo hinter das Regal gefallen ist.
Sky Sharks zum Beispiel, vielleicht bald. Wow.
Vorsicht,
aber verdient heute
so
mal.
Böse,
heute mal
kriegst du so böse Facebook-Kommentare. Ja, auf jeden Fall sowas findet der Start. Zudem gehört ihr halt eben die Folgen, die regulären Folgen früher und es gibt noch mehr. Guckt rein. Den Link findet ihr, wie gesagt, in den Shownotes. Da würden wir uns freuen, wenn ihr Bock habt, uns da so ein bisschen zu supporten für das, was wir hier machen.
Ja, und zusätzlich könnt ihr uns gerne, ich weiß, es benutzt kaum noch jemand iTunes, aber falls ihr Bock habt, schreibt uns doch mal eine nette Review dahin oder lasst eine schöne Bewertung da. Darüber würden wir uns sehr freuen. Und wenn ihr ein bisschen Kontakt mit uns haben wollt, mit uns über Filme reden wollt oder mit anderen Hörerinnen und Hörern von Devils and Demons Kontakt haben wollt, kommt doch auf unseren Discord-Server. Pascal, was muss ich ansteuern? Ist es einfach? Ist es schwer?
Das ist super einfach. Man findet in unseren Shownotes eine URL, auf die man klicken kann, einen Link auch genannt. Und dort kommt ihr dann eine Einladung zu einem Discord-Server. Dort könnt ihr euch, wenn ihr noch keinen habt, einen Account erstellen. Und dann seid ihr auf unserem Server. Und dort gibt es verschiedene Chat-Kanäle, es gibt Sprachkanäle. Und da können wir dann miteinander reden über die verschiedensten Themen. Und ihr könnt auch mal ein bisschen Einblick erhalten oder mal mitbekommen, was bei den anderen Podcasts so abgeht. Und ja, es ist ein großer Spaß. Wir sind da mittlerweile eine, ich würde sagen, vergleichsweise aktive Community. Und da kann man auf jeden Fall noch mitmachen, wenn man Bock hat.
Und falls nicht, das ist auch okay. Trotzdem dürft ihr in der nächsten Woche wieder einschalten zu unserer nächsten Episode, in der wir über eine meiner seltsamsten und ungewöhnlichsten Kinoerfahrungen meiner Filmkarriere sprechen werden und gleichzeitig über den Film A Girl Walks Home Alone at Night. Ein sehr interessanter Film. Ich freue mich sehr auf die Besprechung von uns und das solltet ihr auch. Also bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit mir, Chris, mit Pascal und mit André. Auf Wiederhören. Ciao.
Ciao.
Tschüss.